Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 353. Heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Ich habe bei ungefähr 9 Minuten geklatscht.
Ja, das stimmt. Das ist nur Inge sein Problem, zum Glück.
Bei mir sind es 8 Minuten. Und vielleicht kommt später noch der Markus dazu, der hat leider ein paar Probleme noch zu Hause und ist noch nicht klar, ob das schaffbar ist oder nicht. Genau, aber nichtsdestotrotz, wir sind gut ausgestattet mit Themen.
So viele Themen.
Und lesen euch auch diese Woche wieder das Internet vor, sozusagen. Ja, 353 sind wir schon ganz schön weit gekommen.
War es Keilerei oder was war das Ding?
Nee, das war was anderes.
Keilerei.
Was? Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon, ja.
Ja, stimmt. Das ist, ja. Schön. Wann ist Yodeling Yeti? Das ist auch nicht mehr so lang hin, oder? Epsilon? Noch ein paar Jahre? 2 Jahre oder so? 2,5 Jahre? Epsilon. Wo sind sie denn jetzt gerade mit Ubuntu?
Ich
24.0.
Ja. 24. Es hat aber immer so einen Namen, so einen Tiernamen.
Ach so.
Ja, ja.
Warte, und zwar Oktober.
Der lustige Ochse.
Oracle. Oriole. Dann kommt Noble Numbered 24.05. Ist das aktuelle? Genau. Ja, gut, das ist nicht mehr so lang. O. LMNO. PQ. Ah, ja. PQ! OPQ, fuck, sind nur noch 3 Releases.
OPQ?
Wir haben es geschafft, Mann.
Let's go.
Okay, wo müssen wir dazu schreiben, dass es Yodeling Yeti wird?
Ich weiß nicht, frag doch
Ingo,
mal bei
Ingo, kannst
bei
du
Mark.
Nicht mal den Scuttleworth oder sowas anschreiben?
Shuttleworth, ja. Ich weiß aber gar nicht, ob der das noch entscheidet, aber ja, ich
das ist
kann
egal.
Ihm gerne mal eine Mail schreiben, genau. Und fragen, wie sieht's aus, Bro?
Ja.
Was läuft?
Ja? Ja. Ja. Wir haben so einen Namen, der muss es werden. Ansonsten haben wir irgendwie 20, 24 Jahre umsonst darüber geredet. Dass
Lobbyarbeit
das
gemacht, ja.
Keine Arbeit gemacht, meinst du? Ja.
Ja, nee. Ja, was ist eigentlich, du hast ja so eine Umfrage. Nee, du wolltest eine Petition starten. Dann kannst du erstmal von der Petition erzählen, bevor wir dann eine Petition für Yodeling Yeti starten. Vielleicht ist die ja erfolgreicher.
Ja, okay. Also meine Petition, die ich gestartet habe, ist leider nicht angenommen worden. Das heißt, ihr könnt nicht dafür abstimmen. Und, Ingo, du hast die Petitionsantwort gelesen im Gegensatz zu mir.
Yes.
Die Bundesregierung hat gesagt, zusammengefasst, dass sie nicht für die Bahn zuständig sind, obwohl sie da in diesem einen Rat mit drin sind, aber die können da nichts machen.
Das heißt, sie sind der einzige Eigentümer dieser Gesellschaft. Also es ist ja
eine AG, können nichts machen.
Und 100% der Aktien gehört dem Staat. Die deswegen auch natürlich im Aufsichtsrat sitzen und eigentlich ja auch immer wieder viele Leute irgendwie mal Politik gemacht haben und dann irgendwie zur Bahn abgestellt werden. Also, was heißt, man kann nichts machen. Wenn man was machen will, könnte man schon, aber sie
aber
haben
die
sich
nichts
genau...
Machen. Ja, ich werde da blockiert von der Bundesregierung.
Ja, das ist sich rausgeredet. Sagt, nee.
Ja, also es wird jetzt quasi, also in der Petition kann nicht entschieden werden, darum ging es, dass diese Fahrpläne, diese was war das, die Ankunftsfahrpläne?
Ja,
die Ankunftsfahrpläne.
Die Weißen wollten wir weghaben.
Ja, genau. Ja. Die Weißen, dass sie wegkommen. Können wir nicht bestimmen. Das heißt, wir müssen auf die Deutsche Bahn hoffen. Aber die kann ja nichts machen, weil die ja quasi,
ja,
weiß nicht, die haben es ja schon mal versucht. Und die Bundesregierung kann auch nichts machen, weil die sind, geht nicht.
Also sie haben geschrieben, genau, eine Kontrolle des Unternehmens erfolgt ausschließlich über den Aufsichtsrat, dessen Aufgaben und Rechte allerdings keinen direkten Einfluss auf das operative Geschäft des Unternehmens zulassen, darüber hinaus mitwirken bzw. Einflussnahme auf einzelne unternehmerische Entscheidungen der DBE AG ist nach Bestimmung des Aktiengesetzes nicht statthaft.
Ja, lass mich das mal zusammenfassen mit bla 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 bla.
Ja, genau.
Und wir machen nichts.
Wir wollen nicht, aber ja, immerhin saß jemand und musste dir eine Antwort schreiben.
Also das ist wohl arme korrekt, Sau, aber vielleicht war das auch das Bundesregierungs-GPT, was mir da geantwortet hat. Da hat irgendwie so ein Behörde gesagt, ja, schreib dir einfach irgendwie zurück, dass wir das nicht machen, aber mach's schön oder so.
Ja, genau.
Ich kann mir das so gut vorstellen, echt.
Schreib dir mal nein, aber viel.
Mit ganz viel Text.
Sie haben auch einfach schon die 30 Standardantworten irgendwie gespeichert und schicken die dann immer nur raus und ändern nur das Datum.
Die werfen das durch das Regierungs-GPT da durch und dann kommt es da so raus.
Ach so, okay.
Damit es sich auch immer ein bisschen anders anhört. Es wäre ja blöd, wenn es sich immer genau gleich anhört. Obwohl, du kannst ja nicht nachvollziehen, weil ja die Antwort ja auch nicht veröffentlicht wurde oder so. Tja, jedenfalls keine, aber wir haben ja noch mehr Versuche. Wir können ja noch mehr Petitionen versuchen zu stellen. Ja. Das war übrigens voll nice. Also man hat zum Anfang erstmal so einen offiziellen Brief bekommen, so ja, wir kümmern uns um ihre Anfrage ist uns sehr wichtig und so. Also so echt per Post hast du den bekommen. Und dann bekommst du, weiß nicht, 3 Wochen später, das war schon ein bisschen lange her, bekommt man dann nochmal einen Brief, wo dann eine offizielle Antwort drin steht.
Ja.
Schon, man fühlt sich dann schon wichtig, aber man wird halt trotzdem geblockt, was ein bisschen unglücklich ist. Ja. Also Petition starten kann ich empfehlen. Kann man machen.
Kann man mal machen. Kriegt man zumindest Briefe. Wenn man sonst keine Briefe kriegt,
genau, wenn du so wenig Briefe bekommst. Ich habe erst gedacht so, oh shit, was habe ich gemacht?
Ja, genau. Sieht so offiziell aus. Scheiße.
Ja, ja, genau.
Bin ich bei Rot über die Ampel. Nein.
Genau sowas. So sah das aus.
Okay, also wenn man ein paar Schockmomente haben will, dann kann man das auch machen.
Ja.
Sehr schön. Wir sind übrigens, wie ihr merkt, in der Kategorie Blast from the Past.
Wir sind, das muss man dazu sagen, Ingo. Das hast du schon fast vergessen.
Ja.
Naja.
Genau. Und zwar, wie Felix versucht hat, eine Petition zu starten. Aber wir könnten ja jetzt eine Petition starten, dass das Ding Yodeling Yeti heißen soll, das Ubuntu. Das kann man
selbst, wenn
wir von der Bundesregierung haben, leider.
Selbst wenn die Bundesregierung 100%iger Anteilseigner von Ubuntu wäre, könnten sie da nichts machen.
Von Canonical, genau. Wer würde die Antwort gleich ausfallen? Nee, aber wir können ja eine Petition an Canonical stellen, dass sie bitte ihr Ding Yodeling Yeti nennen sollen. Weil das fordern wir schon seit Jahren. Seit Jahrzehnten.
Seit dem letzten Mal. Y. Nee, Q. Warte mal. P-Q. Nee, warte mal.
R-S-D-U, V-W,
P-Q. Nee.
X-Y-Z.
X-Y. Oh, P-Q. R-S-D-U, da kommen auch voll viele, Mann. Es sind nicht nur 3. Ich habe mich voll verknüpft. Ich habe gedacht, das Q ist das Y, aber es ist es nicht.
Das Q ist das Y. Nee,
ist das Q ist das neue Y, ja.
Sorry. Ich habe mich so gefreut, weil das nicht mehr so lange, aber wir haben es auch vorhin lang.
Trotzdem könnte man schon mal die Petition starten.
Ja, stimmt. Die dann nochmal, wie viele Jahre sind es drauf? P, Q, R, S, D, U, V.
Das sind immer 2 Jahre.
Oh, das sind 2 pro Jahr? Mann.
Ja, 2 pro Jahr.
2 pro Jahr. Hm. Zu viele noch. Naja, machen wir weiter.
Dann Bamboo. Da hat mir irgendwie gesagt, sie wollen ihre Geräte
nur noch über ihre Clouds irgendwas drucken lassen.
Verdoppeln, genau. Fanden viele Leute nicht so gut. Wir auch nicht. Und sie sind zurückgerudert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein News war von Markus oder hat das einer von euch reingeschrieben?
Ja, man kann ja trotzdem überreden.
Genau, aber also die Überschrift, hier sagt bei Golem, Bamboo Labs kündigt Kompromiss an. Weiß nicht, wie der genau aussieht, aber auf jeden Fall scheinen sie zumindest verstanden zu haben, dass
Kompromiss
die meisten Leute
ist,
das irgendwie nicht so lustig finden.
Kompromiss ist, sie machen es trotzdem, aber Leute sollen nicht so pissed sein.
Genau, also ein bisschen, machen einfach ein bisschen später.
Machen einfach später. Also keine Ahnung, aber
sie sagen, versichern zudem, dass es keine zahlungspflichtigen Abos oder Filamentblockaden geben werde. Die Erinnerung auf Verbesserung der Sicherheit ab und nicht darauf, die Benutzeroption einzuschränken.
Well, also, könnte also trotzdem überlegen, ob man vielleicht noch ein paar Updates aussitzt.
Ja,
wisst ihr nicht.
Ja, es ist.
Tja, das stimmt schon. Erstmal automatische Updates deaktivieren, dann können wir immer noch gucken. Das ist ein bisschen so wie so eine PlayStation oder so. Du musst erstmal automatische Updates deaktivieren und dann kannst du immer noch weiter gucken.
Ja. Also, genau, es gibt immer noch Kritik auf jeden Fall daran, an diesem ganzen, an dieser ganzen Sicherheitsansatz, den sie da fahren wollen. Also, ja, Ruder zurück würde ich jetzt so halb. Sie haben mal das Boot umgedreht, wirklich zurückrudern. man sagt mal, die Richtung war vielleicht noch nicht ganz richtig, aber ja.
Ja,
gut, also.
Die werden das wieder probieren, also irgendwie.
Ja, ja.
Ja. Aber ja, wie bei der EU, wo dann dieser ganze Shit jedes Mal wiederkommt, so jährlich grüßt das Eichhörnchen oder so.
Murmeltier? Eichhörnchen?
Ja. Ich weiß nicht genau, was der Kuh ist, halt irgendein Tier.
Was weiß ich. Irgendwas mit Kuchen
jährlich
und Graben
grüßt und der Jodling Yeti oder so, ich weiß auch nicht. Kenn mich nicht so aus mit Tieren.
Kenn mich da nicht so aus. Schön.
Okay, also die Sache mit Bamboo Lab, weiß ich nicht. Ja, richtige Richtung, aber es hätte auch noch mehr sein können. Trotzdem, bleiben wir bei der Kategorie Blast from the Past. Ich hatte in irgendeiner letzten Sendung mal gesagt, dass wir haben ja JIT Social, was unsere Mastodon-Instanz ist, wo auch einige Hörer drauf sind, wo die meisten von euch auch dabei sind. Und das war so, dass relativ häufig doch die Festplatte vollgelaufen ist, weil es dann schneller ging mit Daten, sind da drauf geschaufelt worden, als ich nachschieben konnte. Wir waren dann am Ende schon irgendwo bei 600, 700 Gigabyte an Daten, die da rumlagen. Was größtenteils Caching-Sachen sind, die sozusagen von anderen Servern, also die theoretisch bei anderen Servern liegen, aber eben von Mastodon gecached werden. Und ich hatte öfter mal so ein Aufräumskript laufen lassen, aber habe die Doku wohl falsch gelesen. Ich hatte gedacht, das ist, es gibt mehrere Schalter dafür und ich habe gedacht, naja, wenn ich die alle angebe, das ist irgendwie immer inklusive, das heißt es aber nicht, sondern das Medien-Cache-Aufräumen war dann nicht inklusive der Option, sondern nur diese Option und alles andere wurde nicht weggeräumt. Und ich hatte das irgendwie andersrum verstanden. Da hat mich Jan, der auch auf JIT Social einen Account hat, darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich das mal richtig laufen lassen. Und siehe da, es sind wieder 400 Gigabyte frei.
So schön.
Ja, so schön. Genau. Also von dem her, danke, dass das geklappt hat. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so schnell wieder vollläuft. Weil, langsam, also so ein Terabyte an Daten für irgendwie die 30 Accounts, die wir da drauf haben, wäre schon ein bisschen krass. Genau, aber hier auch nochmal der Aufruf, wer irgendwie bei uns Hörer ist und einen Mastodon-Account auf einer kleinen Instanz haben möchte, kann natürlich sich gerne dort registrieren, muss halt irgendwie mal in Text mit reinschreiben, warum oder dass er uns hört und deswegen hier mitmachen will. Dann lasse ich euch auch gerne rein oder schalte euch da frei. Ansonsten, wer nichts reinschreibt, den lehne ich dann eher ab. Gut, dann eine weitere Sache? Oder wolltet ihr dazu was sagen?
Nee, wir müssen dazu schreiben, was eure Lieblingssendung ist.
Lieblingssendungstitel.
Ja, Lieblingssendungstitel, genau, die ganze Sendung ist ja egal, aber der Sendungstitel.
Der Titel ist das Einzige, warum man das hört.
Ja. Ja, genau. Okay. Lieblingssendungstitel oder einfach Jodling Yeti.
Hatten wir schon mal als Sendungstitel. Ja. Können wir also auch.
Geht jetzt beides also.
Wäre auch genehmigt, ja. Dann hatten wir letztes Mal über Minidiscs gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe gesagt, dass ich keinen Minidisc-Player mehr habe. Turns out,
jetzt hast du wieder einen.
Jetzt habe ich wieder einen, ja. Vielen, vielen, vielen Dank an Tim, der mir seinen alten Sharp
Deinen alten Schrott? Was hast du gesagt?
Sharp.
Sorry.
Das ist die Marke. Gibt es die überhaupt noch? Gibt es Sharp noch oder ist es schon tot? Machen die noch was? Sharp ist es, war das japanisch?
Ist jetzt Dahl geworden. Ja. Ist gekauft worden von Dahl.
Was?
Ja, von Dahl. Hast du es nicht mitbekommen?
Nee. Worum geht's? Nee. Wurde von EDC mal gekauft, aber ansonsten, oder ein Teil davon. Ah, und Foxconn. Okay. Ja, also so richtig gibt's Sharp nicht mehr.
Okay. Aber bei dir, du hast noch dein kleines persönliches Sharp.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen Sharp jetzt wieder hier. Mhm. Und zwar einen kleinen MD-Player und ja, lustige Geschichte. Hab auch noch ein paar MDs gekriegt von ihm, hab meine ganzen ausgepackt.
Geil. Wie viele Megabyte sind das? Bestimmt 80 oder so.
Es sind auf jeden Fall 80 Minuten sind da drauf.
80 Minuten, okay. Ich weiß nicht genau, wie viel eine Minute wert ist.
Nee, weiß ich gerade auch nicht. Ich habe auf jeden Fall auch noch MDs, die waren kleiner. Ich glaube, sind nicht alle 80. Ich glaube, die ersten waren nur, die genau, ich habe auch noch welche, die sind nur 74. Also ich habe welche, die sind 74, steht 74 drauf. Ich glaube, das waren 74 Minuten dann. Und ich habe welche, die sind 80. Jedenfalls kann ich mir jetzt alte Cebit-Interviews anhören. Tatsächlich auch alte Sachen, die ich mal, weiß ich nicht, wo meine Oma und mein Opa was sagen. Also ja, doch schöne, viele Erinnerungen.
Das ist krass. Und jetzt kannst du die noch digitalisieren oder ist das, hat der noch kein digitales Interface?
Nee, der hat kein digitales
Interface. Aber du hast ja, kannst ja quasi an dein Audio, an deine Klinke anstecken oder so.
Ja, genau, du hast eine Klinke. Ah, doch, ein Optical Line In.
Das macht ja keinen Sinn.
Out ist scheinbar nur Kopfhörer.
Naja,
ist auch schön. Ja. Ich habe aber festgestellt, ein paar MDs funktionieren tatsächlich nicht. Da weiß ich jetzt nicht, ob das am Gerät liegt oder ob meine MDs kaputt sind. Wobei er liest das Inhaltsverzeichnis, zeigt mir an, was es ist, aber spielt nicht ab. Hm. Oder es ist ein Formatproblem. Also es kann ja auch sein, je nachdem, wie die MDs geschrieben wurden, dass der die jetzt hier nicht lesen kann. Also wie gesagt, die meisten funktionieren, aber ich habe so 3, 4, 5, die auf Anhieb nicht gingen. Was ein bisschen schade ist. Da muss ich mich dann nochmal beschäftigen. Okay, trotzdem. Echt eine tolle Überraschung, hat mich sehr gefreut. MDs.
Schön.
Ja, deswegen bin ich auch zu sonst nichts gekommen die letzten paar Wochen.
Weil du die ganze Zeit Medias gehört hast einfach. Diese ganzen 80 Minuten oder was da noch drauf war.
Ja. Viele. Irgendwelche KDE, World Summit, spannende Sachen, die hier drauf sind.
Das kannst du jetzt alles nochmal runterscrapen.
Ja, kann ich alles nochmal.
Wo lädst du es dann hoch? Auf archive.org oder?
Systems München, die GUADEC 2005.
Das hört sich auch geil an, einfach dieser Sound ist schon nice, wenn du die so gegeneinander klackerst.
Ja. Yeah. Zum Beispiel hier Richard Stallman, das Richard Stallman-Interview habe ich gefunden.
Oh mein Gott, nice. Das war ja schon mal irgendwo digital, oder?
Ja, die sind alle digital tatsächlich. Zum Beispiel 19C3. Ich habe hier Interviews vom 19C3.
Ja, schon ein bisschen länger her.
Ja, das ist schon Cebit. Ja, wie gesagt. Spannende Dinge. Was ich auch beim Aufräumen gefunden habe, also nicht nur, dass ich eine Pebble-Aufkleber gefunden habe, ich habe auch eine Visitenkarte gefunden. Von Hans Reiser. Komischerweise, ich habe das auch auf Mastodon.
Weird Flex, but okay.
Genau. Ich habe Sachen aufgeräumt. Da steht sogar sein hinten steht, in welchem Raum er war, in welchem Hotelraum. Krass. Okay.
Das ist ein bisschen creepy, Mann.
Ist ein bisschen creepy, ja.
Also maximal creepy eigentlich. Ich weiß nicht genau, wie viel mehr creepy es noch sein kann jetzt. Das ist schon krass. Gott sei Dank, dass du nicht zu diesem Raum gegangen bist. Ja.
Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Dass die Raumnummer da hinten drauf steht. Gut, aber es kann ja vielleicht, weiß ich auch, was anderes.
War bestimmt die Minibar oder so. Die genau. Irgendwas her.
Genau, ich hatte das auch massodiert, aber ziemlich viele sind nur auf die Pebble-Sache eingegangen, dass da auch noch die Hans Reiser Visitenkarte drauf war, hat irgendwie gar keiner gesehen. Und das
ich habe
das ja
auch nicht mitbekommen.
Ja, siehst du, so folgst du mir auf Mastodon.
Ich folge dir total, aber ich habe auch nur diese Pebble-Ding gesehen. witzig. Du hast auch geschrieben, das war irgendwas mit Pebble, deswegen konnte ich da auch auf nichts anderes reagieren dann.
Geht? Doch, da hätte man auch auf das, das war so der Hidden-Dings, aber hat
Ach
keiner...
Ach so, nee, das war zu krass einfach.
Ja, das war einfach zu krass, genau, hat keiner mitgekriegt. Okay, dann habe ich noch einen Blast from the Past und zwar, wir sind jetzt auch auf YouTube-Videos. Quatsch, YouTube-Podcast, das sind ja keine Videos. YouTube ist ja eine Videoplattform, die machen aber auch Podcasts, was irgendwie keinen Sinn hat, aber ich habe das da jetzt eingetickert.
Das macht überhaupt keinen Sinn, aber wir sind da auch. Ich habe da vorher kurz draufgeklickt, ich verstehe nicht, was das heißt. Aber also, nice, I guess.
Vielleicht?
Na, vorher gab es ja Google Podcasts und das ist ja eingestellt worden. Und sie haben gesagt, du musst jetzt zu YouTube gehen. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber es macht da irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt habe ich bei unserem Binärgewinner-Kanal, habe ich unseren RSS-Feed dahinterlegt. Und jetzt kannst du dir,
also
du kannst
dir
jetzt unseren Podcast
nur das Video schauen, sondern du kannst auch die Audiodatei, die ihr aus dem RSS in Video packt, nochmal.
Ja.
Ist es jetzt doppelt dort?
Ja, ist doppelt dort.
Geil. Jetzt kannst du es entweder das Video mit Bild von Auphonic ausgewählt oder mit Bild
oder
von Google
Bild,
ausgewählt.
Was Google da rausrechnet. Ja, wie gesagt, man muss überall sein. Jetzt sind wir auch bei YouTube Podcasts, damit
geil.
Ihr uns da, ich weiß nicht, ob man sich dann da abonnieren kann oder so.
Ist uns auch egal, aber wir sind jetzt da.
Genau. Ich wollte, dass wir auch da sind. Ja, wir sind ja sonst auch überall. Von
jetzt sind
wir
noch auf einem Meer.
Da. Ja.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Aber wir verlieren Abonnenten. Leute, abonniert uns, liked uns, klickt uns, was weiß
und
ich.
Nein, warum?
Was sagen die da immer in ihren Videos?
Like
hier?
And subscribe.
Und drückt die Glocke und was weiß ich.
Es gibt nur zwei Sachen. Genau. Und kauft über unseren Einkaufslink bei irgendwelchen VPN-Anbietern.
Nee, haben wir nicht.
Oh,
okay.
Schade, dann weiß ich jetzt auch nicht, was wir noch sagen müssen.
South VPN.
South VPN.
Der Sponsor der heutigen Folge.
Was ist, wenn es jetzt South VPN gibt, Mann?
Es gibt's bestimmt.
Ja.
Aber
spätestens jetzt.
Nee,
sage ich euch nicht, weil ich werde bezahlt von denen.
Ja,
doch, es gibt South VPN. Netlify.app.
Sehr schön.
Ja, nee, wir... Benutzt WireGuard.
Ja, es ist ja eh alles WireGuard.
Auf Hetzner Cloud oder so.
Also ich benutze immer EdoVPN, das ist auch WireGuard.
Ich so, WireGuard beste.
Ich kenne nur WireGuard.
Das ist, die gibt es nicht mehr.
Das ist auch leider, wir kommen nicht voran, habe ich das Gefühl. Wir sind immer bei, Blast, oder?
Nee, aber es ist nicht meine Schuld, möchte ich hier.
Nee, total nicht deine Schuld. Gar
nicht. Schuld.
Gar nicht.
Es kann nicht meine Schuld sein.
Nee, ja, stimmt. Doch. Das war der Ingo, der die ganze Zeit über sein...
kann ich nichts
über
für.
Seinen Media Player geredet hat.
Ingo hängt hier mit verurteilten Mördern ab.
Ja,
nicht ich.
Das stimmt.
Und zeigt die dann auf seinen YouTube Shorts oder so. Ja, genau. So machen wir das.
Wir wollen deine YouTube Shorts nicht sehen.
Zieh deine YouTube Shorts wieder hoch.
Ja, ja, ich hab gar keine Chance.
Zieh dir deine YouTube-Hosen an, bitte.
Ja, ja. Oh. Wir podcasten doch immer nackt, Leute. Ich hab gar keine Shorts.
Was? Ah, ja,
so.
Stimmt.
Sprich für dich selber.
Nee, ja,
deswegen,
ist okay. Ich bin auch nackt.
Deswegen machen wir das ja mit nicht Video.
Deswegen sind wir auch quasi um 23 Uhr oder was auch immer wir sein müssen, damit wir senden dürfen.
Gut, dann kommen wir zur Kategorie Tote der Woche.
Es gab dieses Land, El Salvador, die haben Bitcoin als Währung eingeführt und jetzt haben sie es wieder ausgeführt.
Oh,
die haben sie wieder abgeschafft.
Ja, das war quasi offizieller Tender da. Das heißt, alle mussten das annehmen und das war sehr blöd wohl, wenn Leute das wirklich machen wollten.
Ja.
Und haben sie jetzt quasi ihre Inflation dafür in den Griff bekommen oder auch nicht? Einfach beides.
Weiß
immer noch
ich nicht. Also ich glaube, sie sind auch so ein bisschen dazu was ist ein schönes Wort? Genötigt worden? Weil der IWF.
Oder was?
Ja, der IWF hat gesagt, ja, ihr könnt schon so einen Kredit haben über 1,4 Milliarden US-Dollar. Aber dann müsstet ihr dann schon dieses Bitcoin als offizielle Währung wieder abschaffen.
Ah, okay.
Und dann
also
haben sie gesagt, so ja.
Ja. Eine Inflation von 0,3% gehabt, nur im Jahr 2024. Sehr, sehr wenig.
Ja.
Das nicht viel, ja.
Das ist ja quasi schon Deflation.
Ja, quasi Regression. Ja, genau.
Und
tja, so ist es halt mal schon.
Tja, Leute denken, es ist halt nicht gut für die Wirtschaft.
Ja, okay.
Das ist auch,
ja, verständlich, weil damit, also das tatsächlich so, also dafür ein Brötchen kaufen ist schon echt tricky, muss ich ja sagen.
Genau, darum.
Dauert halt auch so lange, bis es dann, bis du es verifizieren kannst. Ja, das war früher vielleicht noch anders, jetzt, ja, glaub mir, ich hab's dir gegeben, das Geld, bestimmt. So, in 5 Stunden wirst du es vielleicht auch sehen. Ja. Nichtsdestotrotz, andere schaffen Trump-Währungen ein,
Nee, anders. Nicht? Nee, nee, pass auf.
Sondern?
Also, es gab einen amerikanischen Präsidenten, der das schon gemacht hat, ja. Aber es gibt noch ein anderes Land, das hat das gleiche Ding gepult. Wir haben gesagt, damit wir quasi auf der internationalen Stage endlich berühmt werden, haben wir eine Idee. Nämlich einen eigenen Meme-Coin. Zentralafrika hat das gemacht. Sie haben jetzt quasi einen Meme-Coin erzeugt. Ich weiß nicht genau, was ich davon erhoffen. Sie sagen, es ist ein Experiment of something that can unite people, support national development and put the country on the world stage in a unique way. Hm. Unique, nee, nicht mehr, aber in a way auf jeden Fall. Sie haben es auf jeden Fall in die BBC News geschafft damit.
Ist das dieses Rug-Pulling, aber halt als Land?
Jupp.
Wo du so einen Coin machst und dann hast du schon ganz viel von diesem Coin und dann sagst du, haha, hier ist ein Coin und wartest du, bis der bisschen
und dann
hochgeht
kaufen alle diesen Coin und dann verkaufst du all deine Coins, ja.
Genau.
Das ist genau die Idee. Das ist exakt
das
die Idee. Aber sie haben es noch nicht gemacht, also sie lassen es noch ein bisschen laufen. Rug-Pulling darf man nicht immer sofort machen, sondern erst, wenn du quasi denkst, dass du den Höhepunkt des Einkaufs erreicht hast. Und nachdem jetzt quasi die Leute hier beim Podcast gehört haben, dass es diesen Meme-Coin gibt, kaufen vielleicht jetzt noch ein paar und dann machen sie einen Rug-Pull.
Können wir nicht auch ein Binärgewitter-Coin irgendwie rausbringen?
Können wir machen. Es gab früher diese Webseiten, wo du einfach sagen konntest, ich hätte gerne einen Coin und es hat nichts gekostet, es war literally free. Frage ist, also so wurde ja auch diese ganzen anderen Meme-Coins erzeugt, ja. Es kostet und nichts, jetzt? Ja. Du kannst einfach machen, kannst aber sagen, hier, ist fertig. Wenn du das auf der Ethereum-Blockchain haben willst, dann kostet, glaube ich, ein bisschen was, aber nicht irgendwie, dass das viel ist oder so, sondern du musst quasi einmal keine Ahnung, technisch musst du da irgendwas machen noch und dann dafür brauchst du quasi noch, brauchst du Gas und quasi einen eigenen Invest und danach ist aber trotzdem fertig.
Okay, also ist nicht so schwierig, so seinen Coin zu bauen.
Nee, also es war noch nie schwierig und jetzt ist es quasi auch immer nur einfacher geworden. Deswegen gibt es auch so viele davon. Wenn es so schwer wäre, dann würde es ja nicht so viele Leute machen.
Ja, na gut, also ich meine, ein Staat kann auch Sachen machen, die schwer sind oder die...
Nee, aber ja gut, aber ich weiß nicht genau, Zentralafrika jetzt. Vielleicht ja, schon, da gibt es bestimmt auch ganz viele schlaue Leute, aber sie haben es quasi nur für die Lustigkeit gemacht.
Okay. Naja, manche Sachen kannst du, also ich meine, ich kann nicht zur Weltbank gehen und sagen, ich hätte gern mal Geld, bitte, ich bin so arm. Manche Sachen kannst du vielleicht
auch
nicht
Zentralafrika.
Ich bin nicht Zentralafrika, nee.
Das stimmt. Ingo ist nicht Zentralafrika.
Deine Burg und deine Ländereien rundherum sind schon groß, aber schon nicht so groß wie ein Land.
Genau, nicht so groß wie ein Staat.
Ja, doch, je nachdem, was für ein Staat, würde ich sagen. Dann.
Mikronesien, genau.
Ja, oder weiß nicht. Der Vatikan ist größer als der Vatikan, nee, oder?
Also, ich glaube, unsere Gemeinde ist größer als der Vatikan, viel größer.
Ja, aber deine Ländereien, darum geht's.
Ja, nicht ganz, glaube ich.
Guck mal kurz nach.
Wie groß ist der Vatikan?
Wie groß ist der Vatikan? Und dann, wie groß ist Ingos Ländereien? Und dann 40 Hektar.
Ja,
44 Hektar, das ist zu viel, oder?
Ja, naja, aber ist der Vatikan ist ja quasi nur 22 Mal größer. Also, das ist ja jetzt nicht. Es ist so viel größer, ist es nicht.
Ja, nur.
Ja, nur.
Kleinstes Land der Welt ist. Vatikanstadt ist schon das kleinste Land.
Schwierig. Ja, und dann kommt Ingo. Ganz, ganz, ganz viel kleiner kommt dann Ingo.
Nee. Da wohnen ja auch nicht so viele Leute. Genau, da wohnen sie nur Leute.
Auch nicht.
Das ist ja. Und offiziell Staatsbürger sind wahrscheinlich noch viel weniger. Ja, okay.
Bei Ingo sind alle Staatsbürger.
Ja, alle, die hier wohnen, sind Staatsbürger. Ja.
Staatsbürger ist auch kein Staatsbürger, ist ein Ingo. Sondern einfach so ein Ingo aus dem Ingoland.
Ingos Kinder sind einfach alles so kleine Ingos.
Das ist so gut.
Wir müssen irgendwie vorankommen. Wir haben irgendwie noch eine Million Sachen. Wir haben irgendwie eine Stunde.
Ich bin nicht schuld. Okay.
Nicht nur
Microsoft.
Schuld. Ja, das stimmt.
Microsoft 365, was machen die?
Kannst du auch tun. VPN. Microsoft 365 VPN. Von denen sind wir gesponsert. Leider gibt es jetzt
yes.
nicht mehr.
Okay.
No.
Habt ihr gewusst, dass Microsoft 365 VPN überhaupt gibt? Bis
Nein.
zu dem jetzigen Zeitpunkt?
Nein.
Nein, natürlich nicht.
Nicht.
Hat wahrscheinlich auch keiner benutzt. Hat das Geld gekostet?
Weiß ja, es war nicht. Mit drin wahrscheinlich.
War bestimmt so. Irgendwie in Microsoft
drin. Ja, das musste jetzt, das Geld musste alles in ChatGPT gesteckt werden, in OpenAI und deswegen war jetzt keins mehr da, dann muss man halt bestimmte Sachen abschalten.
Das
okay, wird wahrscheinlich niemand traurig drüber sein, gibt genug Alternativen, zur Not setzt euch euren eigenen WireGuard auf.
Unser Sponsor.
PyVPN. PyVPN können wir gesponsert werden. PyVPN.io.
Kenn ich nicht.
Kannst auf dem Raspberry Pi installieren und hast ein VPN.
Ah, okay.
Steht hier. Das ist hier PyVPN. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, das stand unten in diesem Artikel.
Ich meine, WireGuard irgendwo zu installieren, ist auch egal. Irgendwo.
Ja, aber da hast du bestimmt so eine GUI auf oder so. Kannst du dir zuschauen, wie die Bits da lang fliegen oder so.
Gut. Stört keinen, dass das weg ist. Heult niemand drüber. Nächstes. OSCP?
OCSP. OCSP, wisst ihr, was OCSP ist?
Das ist nicht dieses Zertifikatzeug?
Dieses Online-Zertifikats-Checkerei, wo alle Leute immer drüber unglücklich waren. Es laut diesem Artikel stirbt es einen langsamen Tod.
Weil und, es zu lange gedauert hat, diese Listen abzugleichen, oder was?
Nee, weil du hast dann quasi immer das Problem, bei jedem Aufruf von irgendeiner Webseite muss er erstmal diesen OCSP-Handshake machen. Und das heißt, der muss quasi einen anderen Computer fragen, ja, wie ist es mit dem Zertifikat da? Ist es in Ordnung? Und dann muss dieser andere Computer sagen, ja.
Oder nicht.
Und diese Antwort gibt er dir dann halt zurück in irgendeiner Zeit. Und erst dann kannst du den eigentlichen Verbindungsaufbau machen. Und das ist also ist quasi immer zu langsam.
Und das heißt, es bringt jetzt aber dann auch nichts mehr, wenn ich Zertifikate revoke.
Es gibt immer noch Sperrlisten, die
gibt's also schon noch.
Zertifikatsperrlisten gibt es immer noch. Es gibt halt diesen Online-Zertifikats-Checker nicht mehr. Das ist diesen extra Server. Es kommt natürlich auch immer auf die PKI an, ja, also und auf den Hersteller beziehungsweise auf den Supplier von der CA. Genau. Da ist quasi das größte Ding. Es gibt dieses CA-Browser-Forum und die haben im August 23 UCSP optional und CRL mandatory gevotet. Also wenn du eine PKI hast, dann brauchst du immer Sperrlisten, also diese Certificate Revocation List. Aber UCSP ist optional. Das heißt, wenn du es nicht hast, scheißegal, interessiert niemanden.
Okay, also und wird aussterben.
Ja, genau. Das ist schon 2023 passiert. Genau. Dann gab es noch so ein paar andere Decisions, wo das quasi dann immer mehr in die Richtung geht, dass wir eigentlich keinen OCSP haben wollen, weil es halt nicht gut genug funktioniert hat und der quasi nicht auch keinen wirklich Mehrwert gebracht hat an der Stelle dann, ja. Ein Punkt war zum Beispiel auch, dass jetzt Let's Encrypt die Zertifikate für irgendwie 2 Wochen oder so gibt, ausstellt. Und das ist, da sagen sie quasi, ja, damit braucht man ja quasi gar keine Sperrlisten mehr, weil das ja so kurz nur gültig ist, dass wenn da was verloren geht, da ja auch gar nichts mehr passieren kann. Deren Begründung. Außerdem sagen sie bei Let's Encrypt, dass sie 12 Billion Requests daily haben gegen OCSP und es sagt, es ist zu teuer, es kostet denen zu viel Geld. Es sind irgendwie 140.000 Requests jede Sekunde.
Das ist schon viel.
Viele Requests, ja.
Okay.
Und dann, ja, genau, also das ist quasi, OCSP geht weg. Es gibt auch zum Beispiel auf der EU-Ebene, jetzt in dem Bahnbereich, wo ich ein Stück weit unterwegs bin, gibt es halt auch so Gremien, die jetzt gerade dieses ganze Zertifikat, PKI, TLS-Krams standardisieren, versuchen mal wieder. Und dort ist es auch so, dass OCSP eigentlich als Möglichkeit komplett aus den Standards rausfliegt und Sperrlisten das Ding der Wahl sind. Das war vor ein paar Jahren noch anders, aber jetzt ist es gerade so. Ist jetzt auch kein Geheimwissen oder so, da gibt es quasi irgendwelche Standardgremien für europäische Bahnfahrt und die haben quasi solche Sachen beschlossen, beziehungsweise sind gerade in dem Beschluss. Und von daher, OCSP kann ich wenigstens von meiner Warte aus bestätigen und gibt es quasi nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Und finden wir das jetzt gut oder ist
es, wie gesagt, dadurch, dass es nie gut funktioniert hat, ist es egal irgendwie.
Ich glaube, es war eine gute, also die Idee an sich war
irgendwie. Die Idee war ganz nett.
Nice, ja. Aber es hat irgendwie nie Ja,
gut genug funktioniert,
gut
ja.
Funktioniert, ja.
Und auch quasi dieser zentrale Blocking Point, ja, dass du quasi erstmal ein anderes Gerät fragen musst, was halt irgendwo steht, ob das jetzt in Ordnung ist, diese Verbindung da aufzubauen und so, ist alles irgendwie nicht so richtig geil. Selbst mit Stapling, also wenn quasi der Server schon mal diese CA vorher gefragt hat, ob sein eigenes Zertifikat in Ordnung ist und der stapelt quasi diese Antwort dann nur noch an die eigentliche Antwort ran. Das war alles einfach nicht gut genug.
Hm.
Und tja, da
es wird niemand vermissen
sind.
Ja.
Glaub auch nicht. Also wenn es da jetzt im größeren Maß Probleme geben sollte, noch mit diesen Angriffen auf Zertifikate, dann werden wir davon nochmal hören. Und da gibt es vielleicht nochmal eine neue, tolle Idee, das jetzt zu lösen. Zum Beispiel könnte man ja auch überlegen, quasi so ein, ja, weiß nicht genau, Sperrlisten halt eigentlich, dass man die öfter automatisch abfragt oder sowas, dass das quasi wiederkommt. Aber jetzt, wie gesagt, ist gerade nix.
Ist gerade nix. Ich habe auch noch einen Toten der Woche gefunden. Kam irgendwie, habt ihr bestimmt auch gekriegt, ganz viele Mails, ja, die gesagt haben, jetzt schicken wir euch keine Mails mehr. Letzte
Krypt
kündigt ab, dass sie Mails schicken, wenn die Zertifikate ablaufen.
Schicken euch Mails, dass sie keine Mails mehr schicken.
Ja, das finde ich gut.
Aber tatsächlich schade, weil das hat mir auch, habe ich ein paar Mal gemerkt, dass irgendwas mit meinem Renew-Zeug kaputt war. Das wo ich dachte, das funktioniert. Es wird automatisch renewed und dann bekomme ich so ein Mail und dann schaust du es auch rein und dann so, ja, irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwas kaputt gegangen. Ups.
Stimmt, das war irgendwie ein nettes Monitoring, aber wahrscheinlich mussten die auch zu viele Mails rausschicken und hatten jetzt keinen Bock mehr. Hat ihnen zu viel Geld gekostet, das ganze Mail zu schicken.
Mhm. Dafür, also ich weiß gar nicht, wie diese Let's Encrypt-Leute Geld verdienen gerade.
Gar nicht.
Ja, aber die haben ja Ausgaben.
Ja, und?
Ich weiß nicht genau. Also ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist. Wenn du Ausgaben hast, dann brauchst du normalerweise auch Einnahmen, um diese zu neutralisieren quasi.
Nicht, wenn du eine Stiftung bist oder...
Das heißt, die kriegen einfach Geld von wem kriegen die denn Geld? Von wem kriegt Let's Encrypt Geld?
Bestimmt hier von NSA
Mark
oder so.
Achso.
Von der NSA und die packen dann in jedes Zertifikat nochmal so ein extra Key rein, damit sie da überall reinschauen können.
Okay, warte. Let's Encrypt. Hauptsponsor ist EFF.
Nice.
Und Mozilla und Akamai und Google und Cisco.
Ja, gut. Weitere Beteiligten sind Identrust. Ich verstehe nicht genau, warum eine andere Zertifizierungsstelle ein Sponsor von einer anderen Pick. Keine
Linux Foundation.
Linux Foundation.
Ja, also.
Und Alex Pilovi von CoreOS. Danke, würde ich sagen.
Sure, nice.
Ist nice.
Danke für letzten
Okay, Crypt. Dann haben wir das quasi nochmal zum Glück klären können. Die kriegen also über Sponsoren ihr Geld. Und es sind ja auch nicht so schlimme Sponsoren dabei jetzt. Und das ist ja relativ gut gemischt.
Genau. Vielleicht, wenn sie jetzt OSCP Stapling und so auch noch ausschalten.
Und die E-Mail-Server deaktivieren.
Ja, sparen die bestimmt Geld.
Sparen die bestimmt ganz viel Strom auch.
Ja, aber ich finde es tatsächlich auch schade, dass... Also, weil, genau, ich hatte auch so 2-3 Mal mindestens schon den Fall, dass ich erst durch die Mail gemerkt habe, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Genau. Und zusätzlich haben sie auch noch irgendwie angekündigt, dass es jetzt so ganz kurze Zertifikate gibt, ne?
Ja, also ja, es waren, ich habe gedacht 2 Wochen, aber hier, unser Chat sagt 6 Tage. Kann schon sein, irgendwie ganz, ganz kurz auf jeden Fall.
Ja.
Das ist quasi die Zeit, wo du vorher normalerweise ein Renew gemacht hast, weil es so nah ist.
Machst du eigentlich täglich ein Renew? Ja.
Nee, also quasi dann, also wenn das Zertifikat nur noch 6 Tage gültig ist, dann hol dir ein neues Zertifikat. Solche Regeln, sowas meine ich. Weil es halt schon so nah dran ist, aber jetzt ist quasi, wenn das die komplette Zeit von einem Zertifikat ist, dann darf halt natürlich auch nichts kaputt gehen in der Zeit. Also in der Endzeit dann, wenn du ein neues Zertifikat holen willst. Also dann darfst du quasi nicht in irgendwelche Rate Limits oder sowas reinkommen oder irgendwas, da darf nicht irgendwas anderes passieren oder keine Ahnung, es können ja zig Sachen
sonst
sein.
Sonst ist man gefuckt.
Sonst ist man richtig gefuckt, dann haben wir keine Zertifikate mehr.
Ja.
Und die Zeit darf natürlich auch nicht falsch sein, aber das darfst du ja eh nie.
Nee.
Da hast du sowieso Probleme, wenn die Zeit falsch ist.
Du hast große Probleme, ja. Also im Internet hast du große Probleme, wenn du keine Zeit hast. In falsche so Zeit. OT-Sachen, naja, die 2-3 Stunden, die Sachen da irgendwie falsch gehen, naja, was willst du machen?
Okay, dann kommen wir zur Kategorie Untoter der Woche. Und ich habe es schon gerade kurz erwähnt, ich habe es zwar nicht reingeschrieben, aber ist mir auch positiv aufgefallen, die Pebble ist wieder zurück.
Pebble.
Oder soll zurückkommen.
Ja. Das war dieses Schwarz-Weiß-Uhr-Dingi, oder was ja, war das?
Genau. Genau, das war quasi die erste Smartwatch, die allererste, bevor es irgendwie Apple und bevor Android es
Smartwatch alles, als Name gab, oder?
Genau, das war die Zeit. Pebble. Ich hatte auch eine, gab so Pebble Steel, Pebble Round gab es auch, war mit so einem, ja, auch, sie hat auch irgendwie über Wochen oder Monate gehalten. Ist nicht so wie die heutigen Smartwatches, die irgendwie
ein
schon nach einem
Tag
aufgeben. Ja, genau. War ein, ja gut, es war ein bisschen proprietäres System, aber es war halt eben ausgelegt auf, ja, schön stromsparend und so. Und dann wurde es ja von Fitbit gekauft und Fitbit wurde von Google gekauft und ja, damit war das Ding tot. Also tot war es schon, als Fitbit das gekauft hat, weil die wollten nur die Entwickler und hatten kein Interesse an dem Produkt. Und jetzt hat Google, haben viele Leute Lobbyarbeit bei Google gemacht, dass Google das Zeug Open Source gestellt hat. Und damit gibt es jetzt ein paar Leute, die das wiederbeleben wollen und auf Basis dieses Codes wieder neue Uhren entwickeln wollen. Und das ist eine coole Geschichte.
Gebt das Pebble frei.
Ja, genau. Kann man sich auf der Webseite registrieren, bis es Neuigkeiten gibt. Ja, muss man mal gucken. Also okay, auch der Originalgründer ist auch wieder dabei.
Das ist cool.
Ja.
Hat er jetzt genug Geld, dass er einfach for free für Pebble arbeiten kann? Das wäre schon nice. Dass das quasi sein Hobby jetzt wird.
Weiß nicht,
wenn die gekauft wurden von Fitbit, hat er bestimmt schon ein bisschen Cash Money an der Seite liegen.
Ja, ich glaube aber, sie haben nicht die komplett, ja, es war auch irgendwie ein komische Transaktion. Ich weiß nicht, ob er wirklich so viel Geld dabei gemacht hat. Die haben, glaube ich, nicht die ganze Firma übernommen oder so.
Das stelle ich mir immer so vor, das wäre eigentlich der Best Case, wenn die Leute einfach ausgesorgt haben und dann so witzige Sachen tun können.
Ja.
Ja, das gönne ich denen halt auch, wenn die vorher coole Sachen gemacht haben.
Ja.
Naja.
Gut, aber das war auf jeden Fall eine positive News.
Das ist schön.
Ja.
Und was noch frei ist, MP3.
Schon wieder.
MP3-Format ist jetzt frei seit 29. Januar.
Aber jetzt wirklich alle Teile. Also ich glaube, wir haben vor 10 Jahren das erste Mal schon drüber gesprochen, dass MP3 frei ist.
Maximal alles frei.
Okay. Ja, es gab ja dann noch so einen Aufsatz auf MP3, MP3 Plus oder irgendwas. Ich glaube, mittlerweile sind dann halt alles und wahrscheinlich auch überall abgelaufen. Hat mich jetzt gewundert, dass es tatsächlich doch so lange gedauert hat. Aber dann war noch irgendein komisches letztes Patent irgendwie.
Ja, genau.
Weil der Großteil war, du konntest auch vorher irgendwie schon MP3s, also nicht nur erzeugen, sondern ich dachte, es wäre schon längst frei gewesen. Okay, na gut.
Tja, hier sind wir wieder.
Ja, okay. Na gut, wenn jetzt wirklich alles weg ist, alle Patente, alles frei, dann umso besser.
Auf jeden Fall. Und ich finde, die MP3s sind immer noch gut. Also wenn du jetzt irgendwo MP3s hast.
Sie sind gut genug. Also ich meine, das, was bei unserem Podcast am meisten runtergeladen wird, sind die MP3s. Sorry, es ist halt so.
Ja, ja.
Die M4As habe ich jetzt abgestellt. Sie werden zwar noch erzeugt, aber ich veröffentliche sie jetzt nicht mehr. Demnächst werde ich auch das Generieren einstellen.
Apple in neuesten, irgendwas war doch in neuesten iOS Dingen zeigt keine Chapter Marks mehr an oder so?
Echt?
In den M4A-Files?
In den M4A-Files, gut, ist mir egal. Keine Ahnung.
Schon ja, sein. Mir auch, aber
jemand da ist ein Problem.
Apple Podcast, Leute, die Apple Podcast Dinge hören. Also vielleicht auch schon länger. Vielleicht haben sie es jetzt auch wieder gefixt, ich bin da nicht so drin, aber ich habe irgendwie, was habe ich denn gehört?
Ja, hörst vielleicht du Fremdpodcasts?
Vielleicht habe ich, ich glaube, ich habe wieder mal in Freakshow reingehört und da haben sie gesagt, so, ah, das irgendwie, das war, das M4A, das war so ein gutes Format und Leute haben das geliebt und damit meinen sie, glaube ich, sich selber einfach.
Ja, ich glaube auch,
sonst wüsste ich jetzt auch gerade niemand, der das sagt. Und ja, irgendwie, seitdem, dass es jetzt kaputt ist mit Chapter Marks und so.
Ja, also, da M4A ja eben nicht komplett frei ist, gibt es für mich keinen Grund, das zu benutzen. Und wie gesagt, MP3 ist das, was bei uns am meisten runtergeladen wird und deswegen haben wir das M4A. Ich hatte ja mal eine Umfrage gestartet, hat keiner gemeckert, ist wahrscheinlich auch keinem groß aufgefallen. Jetzt ist eher die Frage, welchen man von den OGG-Formaten noch behält, also entweder Opus oder OGG. Mehr runtergeladen wird tatsächlich OGG bei uns. Ja, obwohl ich Opus das etwas bessere Format finde. Aber das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die wir dann für nächstes Jahr fällen müssen. Ist jetzt nicht, bisher nicht so kritisch. Aber wie gesagt, M4A haben wir fallen lassen. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist AI der Woche. AI der Woche, Le Chat.
Ja, wir versuchen es einfach. Genau, wir haben ein paar Sachen. Genau, es gibt Le Chat, was der französische Chatbot und auch eine französische Katze ist, gleichzeitig. Oh, ich habe den falschen Link geschickt, warte. Ist ja egal. Genau, jetzt gibt es quasi
gut, aber
basierend auf Mistral AI kannst du quasi mit Le Chat französisch reden, wahrscheinlich auch. Das wird gehen.
Hoffentlich.
Und es ist komplett europäisch, also quasi, dass es nicht irgendwo anders, also dass das quasi eine französische Sache ist, so eine Chatbot from France. Genau, und das kann so diese ganzen Chatbot-Sachen halt. Du kannst, warte, genau, with German Flux in the background. Ja, also quasi ein europäischer Chatbot für Frankreich. Ich weiß nicht genau, was es jetzt anders macht oder so, aber du kannst, glaube ich, das vielleicht sorgenfreier benutzen als die anderen Chatbots, die uns jetzt gerade zur Verfügung stehen. Und wenn du französisch bist, macht er die bestimmt extra, ist er bestimmt auch netter zu dir oder so.
Toll.
Ja.
Ja, aber ich finde es gut, ein bisschen was aus Europa auch zu hören, dass es quasi nicht so ein amerikanisches Ding ist, sondern dass quasi alle coolen Sachen aus China oder aus USA kommen. Von daher, warum nicht? Ja. Und wie gesagt, wenn du den jetzt fragen kannst, wie du irgendwo hinkommst und der macht das für dich, wäre das auch schon eine gute Sache.
Ja, bloß wenn er das in Französisch macht, hilft mir das halt nicht so richtig.
Ich glaube, er kann auch andere Sachen.
Kann okay. Bestimmt auch Deutsch und Englisch.
Brauchen bloß auch einen deutschen Namen.
Also eine Besonderheit ist wohl, dass er irgendwie der schnellste Chatbot von den ganzen Chatbots ist, mit irgendwie 1000 Wörtern pro Sekunde, was schon richtig schnell ist für so einen Chatbot. Aber die Frage ist halt auch, wie seine Antworten sind, das habe ich jetzt nicht geschaut. Also wie gut, qualitativ hochwertig die Antworten da sind. Ja. Genau, das gab's. Was haben wir noch? Europa hat ein eigenes LLM jetzt anscheinend. Wer hat das hier reingeschrieben?
Na, ich glaube, das war Markus. Genau.
Open Euro LLM. Das ist auch echt ein sperriger Name, hey. Open Euro LLM. Und das sind Foundational Models, die transparent in Europa trainiert wurden, dass man quasi nachvollziehen kann, was da in diese Modelle reingekommen ist und dass da auch quasi keine Zensur oder sowas stattfinden wird und auch quasi keine Interessen von irgendwelchen Werbepartnern dahinter stehen. Das ist, glaube ich, die Idee. Und ich meine, warum nicht? Ja, also Foundational Models quasi frische mit klaren Inputs, also dass man ganz klar weiß, was da drin ist. Ich meine jetzt bei den Sachen von Facebook, bei den Sprachmodellen von Facebook, weiß man jetzt auch, was da drin ist, aber kommen wir später noch zu. Aber ja, also ich meine, das ist eine gute Sache. Was ist OpenGPTX? Genau, das ist quasi Open Euro LLM. Wie gesagt, es braucht noch einen besseren Namen, aber ansonsten ist warum nicht? Finde ich gut. Und wenn da Europa ein bisschen Geld auf einen Foundational Model wirft, um das zu trainieren.
Ja. Naja, es sind ja auch große Forschungsinstitute irgendwie, die da, also es ist ein großes Konsortium an Leuten, die hoffentlich wissen, was sie tun.
Mhm. Genau, und die haben ein paar Ideen, was quasi was ihre Ziele sind. Es geht auch viel darum, Datasets zu vergrößern, also quasi die Trainingssets so zu vergrößern und so zu bereitzustellen, dass man damit dann halt auch mehr machen kann. Also nicht nur quasi das Sprachmodell selber, sondern auch die Datensätze, mit denen so ein Sprachmodell trainiert werden kann. Und genau, das ist, was haben wir noch gesagt, irgendwie transparente Tools und ja, die Dataset Enrichment und die Pipelines und alles soll quasi offen sein und halt ein echtes Forschungsprojekt und nicht so ein, oh ja, wir haben diese Firma, die macht dieses Modell und da kannst du quasi Fragen reinwerfen. Und ja, wie gesagt, ich find's gut. Und auch besser als zum Beispiel DeepSeek, die halt auch das, was dann irgendwie so aufgepoppt ist und alle waren so, oh, es macht voll die guten Antworten, aber keiner weiß so wirklich, wie das passiert ist eigentlich, dass es gute Antworten macht.
Tja, das, ja.
Aber haben die nicht auch super viele?
Ja, die haben gesagt, die das machen, ja, stimmt schon, aber da sind halt trotzdem, also das Modell selber ist trotzdem zensiert, also du weißt nicht, was da für wirklich Inputs drin sind.
Also du weißt nicht,
dass irgendwie, gegen was es trainiert wurde, sondern nur wie es, also wie die, wie die,
aber die Technik, I guess, ist
Die Technologie ist, die verwendet wurde, um dieses Modell so gut zu trainieren. Das ist genau das, ja. Weißt aber nicht selber, welche Datensätze da reinkommen und wie viel Prozent irgendwie chinesische Behörden da zugesteuert haben.
Hm.
Wie schön China ist.
Wie viele Prozent aus hier ChatGPT kommt.
Und wie viel da quasi weggefiltert wurde, dass es nicht Teil von den Datensätzen wird, weil das kriegt man ja alles nicht mehr raus. Ja, das ist alles dann irgendwie nur noch so ein Blob. Und diese Blob sind quasi irgendwelche mathematischen Gewichtungen, ja, wie irgendwas nach was anderem kommen kann. Und du kriegst da nicht mehr raus, warum es sich jetzt so wirklich so verhält, ja. Du weißt nur, dass es das jetzt macht, nachdem du dem 100-mal gesagt hast, dass so ein anderes Ding aussieht. Also so die Antwort zu irgendwas anderem aussieht. Und deswegen finde ich sowas auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, wie gesagt, es ist gut, wenn was aus
Europa kommt
und auch bezahlt wird, ja. Okay, was haben wir hier?
Genau, sehr schön. So, die nächsten News sind auch alle von dir. Da können wir, glaube ich, auch nicht helfen.
Das ist OpenGPTX, haben wir schon gesagt.
Weiß ich nicht, wissen wir nicht.
Secure Connection Failed geht da drauf, wenn ich
zeigen gehe. Ja, weiter.
Okay. Ich muss hier schnell durchmachen, okay. Es gibt so eine andere amerikanische Firma, die gesagt hat, wir haben jetzt den perfekten Jailbreak Defense und was sie machen ist, sie haben quasi ein anderes Modell darauf trainiert zu gucken, dass das eine Modell kein Quatsch erzählt. Und
okay, nice. What could possibly go wrong?
Weiß nicht genau, also wenn das quasi sagt, nee, zu dem einen Modell, nee, du erzählst was Böses, kann das schon funktionieren. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es irgendwie klappt. Und das ist halt auch komplett, ja, es ist noch mehr opak, ja, also noch mehr undurchsichtiger, warum es jetzt irgendwelche Antworten nicht mehr gibt oder doch noch gibt.
Was lustig ist, also die Firma ist ja Anthropic und die haben anscheinend für ihre Stellenausschreibungen haben die jetzt reingeschrieben, dass du keine AI-Tools benutzen darfst, wenn du dich bei denen bewirbst.
Aha.
Was?
Ja. Ich finde, die hätten dazu schreiben sollen, dass sie wenigstens nur ihre AI-Tools benutzen sollen. Ja, gut, aber ich meine, die können sie auch einfach nicht dazu schreiben und dann die Leute aussortieren. Das wäre vielleicht, ich weiß nicht genau.
Ist halt schwierig, glaube ich. Also zum Teil merkst du
ja,
das halt
für
nicht.
Ja, für solche Coverletter ist es tatsächlich so, ja. Das ist schon,
ja, und das
die hören
und
sich
das
ja eher
Problem ist
gleichen.
Halt, sie werden das ja auch nicht lesen. Sie werden das ja auch zuerst durch ein AI-Modell vorsortieren. Ja. Das ist halt so ein bisschen, you know, das AI-Modell wird nicht merken, dass der Coverletter aus dem AI-Modell ist.
Ja, außer die benutzen ihren krassen Jailbreak Defender und das trainieren das halt gegen diese Standard Coverletter, die normalerweise aus ihrem Modell rausfallen. Aber ich glaube schon, dass man das hinbekommt, wenn du genug Daten, genug Input hast, dass du so einen Quatsch da tun kannst. Ob das dann halt am Ende immer sinnvoll ist, was da rauskommt, das ist ja auch noch so eine Frage, die jetzt noch keiner so richtig beantworten kann. Ja, aber du filterst ja Sachen raus und am Ende weißt du nicht, ob das, was du da rausgefiltert hast, tatsächlich gut rausgefiltert war, weil es halt so viel war, ja. Und am Ende sind das halt auch alles quasi nur Wahrscheinlichkeiten, die da halt von so einem statistischen Vorfall quasi sortiert werden. Ja. Naja, das, Das ist quasi das. Was haben wir noch? Copilot macht jetzt keine Autovervollständigung mehr, wenn du böse Wörter benutzt. In deinem Source Code. Also Copilot war dieses, oder ist immer noch dieser Chatbot, der dir beim Coding hilft von Microsoft. Und den Leuten ist jetzt aufgefallen, 2023 anscheinend, schon Oktober 2023, ist irgendwie jetzt trotzdem nochmal hochgekocht. Weiter, und zwar aus irgendeinem Grund, ja, jedes Jahr mal so wieder so ein bisschen, dass es quasi dir nicht mehr hilft, wenn da böse Wörter drinstehen, zum Beispiel irgendwelche Sachen mit Gender.
Aha.
Weil es, dann vervollständigst du dir nichts mehr.
Macht keinen Sinn.
Ja. Aber ist schon, wie gesagt, seit 2023 so, von daher sind alle Leute quasi cool damit, anscheinend. Und du kannst dein Code also schützen, indem du irgendwelche bösen Wörter in dein Source Code reintust, dann wird es nämlich niemals für eine Autovervollständigung benutzt. Toll, oder?
Ja.
Und dann musst du halt einfach nur alle Geheimwörter benutzen, zum Beispiel Tiananmen Square, für die chinesische Seite dann sagst du irgendwelche Sachen mit Sex und Gender, schreibst du dann da rein für das Microsoft-Zeug, und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere Codewörter, zum Beispiel bei Anthropic irgendwelche Jailbreak-Sachen, wie du irgendwie Waffen herstellst oder sowas, schreibst dann bei dir mit rein, und dann hast du alle Chatbots quasi von deinem Code geschützt, wenn du es willst. Jo. So, was haben wir noch? Oh mein Gott, noch mehr. Ach so, genau, das war ganz witzig. OpenAI hat gesagt, dass DeepSeek alle ihre Daten geklaut hat und dass sie die doch rechtmäßig selber zusammengeklaut haben, und das kann doch nicht sein, dass jetzt jemand das von denen klaut.
Das, nee, das oh, okay. Ich habe so viel kein Mitleid mit denen.
Ja.
Das ist so verdient. Nachdem sie all diese Leute gescraped haben, jetzt zu sagen, das ist aber mega gemein, Leute scrapen uns auch.
Das ist so fies.
Das so, ja?
Dürfen die das?
Nein. Ja.
Nein, und die aber Antwort ist gut.
Ich glaube schon.
Ja, du kannst halt nichts dagegen machen.
Spricht nichts dagegen.
Hm? Ja. Also moralisch finde ich das okay.
Ich glaube auch, ich weiß nicht genau, ob das jetzt gegen ihre Terms of Service oder sowas verstößt, aber...
Tja, aber ist egal.
Ist egal, genau.
Dass du nicht mehr ChatGPT benutzen kannst, brauchst du ja auch nicht mehr. Du hast ja dein eigenes Modell.
Ja, was ganz witzig ist, dass das danach nochmal passiert mit den Daten von dem DeepSeek. Und zwar gibt es bei Hugging Faces gibt es kleinere Modelle. Also das DeepSeek-Modell hat 600 Milliarden Parameter, glaube ich, oder 680 oder sowas. Ist ziemlich groß. Du brauchst quasi voll viel VRAM, damit es halbwegs anständig bei dir läuft. Also du brauchst irgendwie, ich glaube, 500 Gigabyte oder sowas VRAM, damit du das Modell überhaupt laden kannst. Das ist natürlich sehr viel für viele Leute, außer für Ingo
Skeller vielleicht. Für die meisten Leute.
Ja. Für die meisten Leute. Es gibt viele Leute, die haben nicht so viel Platz in ihrem Keller für so viele Grafikkarten. Und deswegen gibt es kleinere Modelle, nämlich zum Beispiel das Modell, das Llama-Modell mit 70 Milliarden Parametern. Und jetzt gibt es ein DeepSeek Refinement Llama-Modell. Das ist quasi das Llama-Modell, was dann mit den Antworten von DeepSeek trainiert wurde. Und das ist halt schon echt so doppeltes Recycling von irgendwelchen Sachen. Wenn DeepSeek vorher quasi die Daten von OpenAI gegaunert hat und das dann dafür dann nochmal recycelt wird. Und also wie gesagt, ich finde es erstaunlich, dass überhaupt noch irgendwas Sinnvolles rauskommt, ja. Wenn das da quasi zwei- und dreimal irgendwie doppelt wieder recycelt wird, und dann gibt es ja bestimmt auch Webseiten, wo dann diese Sprachmodelle ihren Scheiß reinposten, was dann von anderen Sprachmodellen wieder gelesen wird. Und ja, es ist, glaube ich, ein Cycle, der ist jetzt schwer aufzuhalten wieder, ja, dass quasi diese Modelle nur noch auf sich selber trainiert sind, ohne dass da noch mehr Einfluss von außen kommt, ja. Also du kannst quasi nicht mehr so viel Content erzeugen, wie das Modell Content erzeugt und sich damit selber feedet. Und ja, ich glaube, in so ein paar Jahren ist das schon ein Problem, was wirklich akut ist. Jetzt ist es mehr so eine Idee, dass es ein Problem sein könnte, aber ich glaube, in ein paar Jahren ist das schon ein richtig, richtig großes Problem. Deswegen speziell dieses EU, wie heißt es, Euro Euro LLM oder wie das Ding heißt, wo du dann quasi nachvollziehen kannst, was da für irgendwelche Trainingsdaten verwendet wird, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man das jetzt anfängt, dann sagt, okay, das haben wir benutzt. So. Okay, was haben wir noch? Time-Bandit gab irgendwie so ein ChatGPT-Jailbreak nochmal, wo du irgendwie dem Sprachmodell sagst, ah ja, du bist jetzt ein Philosoph aus dem 3. Jahrhundert, aber du hast Zugriff auf alle modernen Tools und jetzt musst du mir helfen, eine Malware zu bauen oder so.
Okay.
Das ist sowas in die Richtung.
Nice.
Das cool. Ist ganz witzig gewesen. Genau.
Ja, mit was man alles die Modelle überlisten kann.
Das ist ja, genau. Einfach zu sagen, du bist jetzt aber gar nicht von der aktuellen Zeit, deswegen kennst du das alles gar nicht, aber du musst mir trotzdem helfen.
Ja. Sehr schön.
Coole Geschichte, was es alles wieder in der AI-Welt zu sehen gab oder zu gucken gab oder zu erfahren gab die Woche oder die letzten zwei Wochen. Dann kommen wir zu den News. Das sind dann wieder die etwas depressiveren Themen.
Ah, nee, das
nein?
Geht, oder?
Facebook
ist ja auch ein bisschen witzig.
Naja,
schon ein bisschen lustig. Sie haben aus Versehen. Airquotes. Ja. Haben sie Linux-Topics-Zeug geblockt. Haben sie nachher haben gesagt, upsi, tut uns leid, this unfortunate was an error. Und das haben sie addressed und es passiert es nicht. Du darfst also Linux auf Facebook diskutieren.
Wieder diskutieren.
Wenn du nicht schon längst gebannt wurdest.
Genau, aber es zeigt schon so ein bisschen problematisch, dieses Facebook. Wenn sie nicht gerade am Linux-Diskussion blocken sind, dann sind sie wohl am Torrenten. Und dann sind wir wieder eigentlich auch ein bisschen zurück bei den AI-News. Stellt sich raus, für ein AI-Modell, das sie bei Meta gebaut haben, haben sie wohl allegedly ganz viel Bücher getorrentet. Und da gibt's so ein lustiges
81 Terabyte haben sie getorrentet.
Das ist schon mal. Keine Ahnung.
Haben sie nur geleached oder haben sie auch geseedet?
Das ist meine Frage auch gewesen, ja. Ja. Facebook muss wissen, Sharing is caring. Du musst jetzt auch mindestens 180 oder 140 Terabyte zurückgeben.
Allegedly haben sie auch geseedet.
Okay. Und deswegen kriegen sie jetzt Dudu, böse, aua, aua.
Gar nichts passiert da.
Nix? Achso.
Nee. Das war ja von der Piraterie-Seite, deswegen ist okay, von denen zu klauen.
Ah, ach so. Ja.
Klauen ist okay, wenn das große Firmen machen, ist es okay. Ist nur nicht okay, wenn du das machst, Ingo.
Stimmt. Genau, wenn du einzeln quasi dran gebracht wirst, ja, dann.
Das
was war das? Wir hatten doch da auch so ein Dings, vor wie vielen Jahren hatte diese eine Person,
Aaron Schwartz,
oder?
Ja.
Da gab es doch dieses eine Ding und der musste jetzt irgendwie 10 Jahre in den Knast, weil wie viel? Ein Zehntel davon oder sowas.
Millionen Zahlen und dann hat er sich ja umgebracht.
Ja, genau. Richtig, richtig abgefuckt. Und hier Facebook so, was auch immer, sorry, das war für unser Sprachmodell, deswegen ist okay.
Ja. Ist aber für AI und darum ist
es gut. Es ist komplett verrückt einfach.
Kaputt.
Firmen sind okay, Menschen nein.
Was lernen wir daraus? Also wenn ihr irgendwie torrentet,
solltest eine große Firma
sein. Einfach auf Arbeit torrenten.
Torrenten auf Arbeit.
Dann ist nicht
und
so schlimm.
Und dann nicht deine IP-Adresse zurückverfolgt.
Ich glaube, das Ding war quasi, das hat eine Person gemacht und die hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und deswegen war es in Ordnung. Weil die hat ja selber quasi Gewissensbisse, nicht so wie, weiß ich nicht, genau. Und die große Firma hat dann geantwortet natürlich, also das Gehirn der Firma, ja, weiß man ja. Dieser große Körper Facebook hat dann geantwortet mit, es ist okay.
Ach so.
Und den kann man ja auch nicht ins Gefängnis stecken.
Nee. Und insbesondere, nachdem man jetzt auch Trump in den Arsch kriegt, ist das ja auch alles ganz fein.
Wir machen hier keine Politik. Ich bin vorgestern aus Versehen auf einem Telefon, was nicht mein eigenes war, auf so eine Newsseite gegangen und holy crap, man, das macht echt voll depressiv. Einfach nur 5 oder 10 Minuten quasi auf so einer News-Seite. Es ist einfach alles nur Scheiße. Und dann war ich wieder mein Telefon an. Irgendwie lustige Katzen, irgendwelche Ja, was Neues, nämlich irgendwelche unbekannten Sports und dann so Competitive Sports, wo sie irgendwie, keine Ahnung, super witzige Sachen machen. Ist viel besser. Ja, die Welt ohne News ist besser für mich, muss ich sagen. Das ist schon echt krass. Und ich weiß trotzdem, wie ich wählen muss, ja. Auch wenn jetzt die Leute sagen, ja, du bist ja gar nicht informiert. Also Quatsch, ja. Ich weiß ganz genau, wen ich wählen muss.
Außerdem, das kommt ganz unten noch. Das kommt am Abschluss der Sendung. Erzähle ich dir auch noch was dazu, was du dir alles durchlesen musst. Und das, dann weißt du auch, was du wählen
kannst. Okay, das mache ich dann. Wenn Ingo sagt, was ich mir durchlesen muss, dann mache ich das.
Ja, ja.
Ingo sagt, was du wählen musst. Ingo macht das Kreuz für dich. Ingo wählt für dich.
Das können wir auch machen. Du, ich wähle auch direkt für euch. Ist auch
Ingos Wahlservice. Ihr könnt es einfach an Ingo schicken. Ingo füllt es aus. Wirft es ein.
Schick Ingo diesen einen Brief und einen QR-Code, den er braucht.
Ja, genau.
Der macht dann Briefwahl für dich. Kein Problem.
Genau.
Das könnte bestimmt hier auch illegal.
Wahlbüro könnte er vorbeikommen.
Nee, ich weiß nicht genau. Kann ich meine Stimme schon abtreten, oder?
Nee, kannst
kann
du nicht.
Kann ich glaub meine nicht. Stimme nein, abtreten? Nein,
ich glaube nicht, dass du das kannst.
Nein, bei der Wahlfreizeit?
Nein. Nein,
was
nein.
Was heißt es hier? Stimmrechtübergabe bei der Vereinswahl. Oh.
Ja.
Ja, da in deinem vielleicht. Schützenverein oder so vielleicht. Ja. Aber sonst?
Nein, nein, darfst du nicht.
Wird schwierig.
Wahlgeheimnis.
Aber da gibt's irgendwelche super spezielle Sachen, wo das dann doch geht, oder?
Wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, in
Koma liegt oder sowas. Ich weiß nicht genau, was ist denn dann? Nee, da kann er nicht wählen, oder? Da gibt es auf jeden Fall irgendwelche, aber das ist ganz, ganz eingeschränkt, wo das dann
tatsächlich vielleicht, geht, wenn du Legal Guardian von irgendjemandem bist, also wenn du da, dann vielleicht, aber.
Aber sonst, dann nur vielleicht.
Ja. Nee, machen wir lieber nicht. Schickt mir bitte nicht eure Wahlunterlagen.
Nee, auch wenn es.
Wir waren ist. Da aber auch nicht. Wir waren bei.
Woanders.
Ja, genau. Weiß nicht.
Ah, bei Power Grids waren wir, oder?
Ja.
Irgendwas mit Strom?
Genau. Ah, Stromis, ja.
Ich hab's zwar nicht reingetan, aber war eine coole Sache. Die baltischen Staaten, das sind von der Synchronisation mit Moskau zur Synchronisation mit der EU gewechselt. Also haben ihr Stromnetz, haben die Leitungen nach Russland gekappt und die Leitungen, die teilweise schon in Betrieb oder da waren, nach Europa jetzt, verwenden sie jetzt, waren irgendwie einen Tag im Inselbetrieb und sind jetzt über Polen sozusagen ins EU-Netz angeschlossen.
Schön.
Ja. Genau, haben sie auch gleich mal getestet, wie das funktionieren würde, wenn sie im Inselbetrieb sind, ist vielleicht auch nicht schlecht. Und das bedeutet aber auch gleich, dass Königsberg natürlich jetzt eine Insel ist. Also die sind jetzt.
Das heißt, sie haben ihr eigenes Kraftwerk dann und leben nur davon. Und wenn das ausgeht, ist halt blöd.
Das ist halt blöd, genau. Dann
ist ja gerade, also ich glaube, viele Sachen könnten theoretisch im Inselbetrieb laufen, aber du hast halt schon viele Vorteile von einem Netzwerk, von einem stabilen Netzwerk, weil du musst dich nicht drum kümmern, wo geht dein überschüssiger Strom hin, du musst nicht gucken, was machst du bei Spitzen, das regelt das Netz quasi und das ist schon cool. Und wenn das nicht hast,
es gibt natürlich trotzdem Leute, die sich darum kümmern müssen, aber es sind halt genug Leute, ne, und man kann es irgendwie ausgleichen. Ist zwar nicht so, dass das alles automatisch passiert, aber
du musst dich dann wirklich drum kümmern, ja.
Ja. Aber das ist für einen Inselbetrieb ist das, glaube ich, schon ein bisschen hart. Ne? Also wenn da irgendwas schief geht, dann
Grid ist halt gleich überall weg. Strom aus.
Ja.
Oh ja, und passiert halt. Dann quasi dieses ganze Ding dann wieder zu bootstrappen und neu zu starten und sowas ist schon richtig tricky.
Ja, vermutlich. Okay, aber cool, dass sie das hingekriegt haben. Man war ja eine lange Vorbereitung. Bei der Ukraine hat es aber auch irgendwie innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, damals geklappt. Die sind ja auch relativ schnell, nachdem sie überfallen wurden, ins europäische Grid gewandert und hier gab es jetzt wesentlich mehr Vorbereitungszeit.
Ja, deswegen war es auch,
das hat ganz gut funktioniert. Genau, hat alles funktioniert und wurde auch mit großen Feiern und Bimbamborium begleitet und so. Okay. Dann noch ein paar coole News, was bei Framework so passiert. Erinnert euch, Framework war diese Bude, die Laptops baut, genau, wo man irgendwie alles zusammenstecken kann. Und da kannst du jetzt auch irgendwie einen dualen M2 neuen Adapter kaufen, den du da einbauen kannst und dann kannst du irgendwie dann
und dann hast Raid. Du wie viel M2? 4, oder?
Ja, genau, da kannst du...
Yes!
Wollte nicht letztens mein jemand...
NAS fertig.
Genau, wollte nicht jetzt letztens jemand sein NAS damit bauen? Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, sein Framework-Laptop damit genau auszustatten.
Ja, sehr, sehr cool.
Ja, also wer daran Interesse hat, mehr M2 oder Raids oder was auch immer dann auf seinem Laptop zu betreiben, der kann das jetzt gerne tun.
Ja, oder halt wirklich und als NAS, weil da gibt's ja so ein, kannst du dir so ein Case 3D drucken und fertig.
Ja, aber der kommt ja schon in einem Case.
Ja, genau, ist der Laptop ja. Ringsrum. Laptop.
Ja, aber wenn du das als mit. NAS haben möchtest, dann willst du vielleicht nicht nur ein Screen und, also ja, keine Ahnung.
VVMs?
Ja, also.
Ab und zu doch,
Ich finde das cool. Laptops als NAS sind schon eine nice Sache einfach.
Also mein NAS zeigt, powert auch den Bildschirm, der bei mir im Flur hängt, der halt das Grafana der Sport anzeigt, was halt so im Haus passiert. Also den Monitor braucht man schon irgendwo, finde ich.
Ich finde auch.
Also, das könnt ihr machen in euren Framework-Laptop, mehr SSDs reinbauen. Oder es soll demnächst auch ein Framework-Laptop mit RISC-V geben. Also irgendwie dieses Jahr habe ich immer, wäre vielleicht fast eher ein Lesefu gewesen. This year, RISC-V Laptops really arrive. Könnt ihr euch mal durchlesen, was so geplant ist an RISC-V Laptops. Und wie gesagt, Framework plant auch ein. Kommt dieses Jahr ein bisschen größer. Ist zwar performancemäßig, reicht es an noch gar nichts ran. Ja. Also jede x86-Architektur, jede ARM-Architektur wäre schneller, ist schon immer noch an Bastler, richtet sich schon immer noch ein bisschen mehr an Bastler, aber ist trotzdem cool, dass es jetzt so langsam kommt, weil wer weiß, wer weiß, wie lange es Intel noch gibt, ja, die haben ja gerade große Probleme, wer weiß, was ARM komische Sachen tut, so eine offene Prozessorarchitektur wäre schon eine coole Sache, ja, wäre auch was, was Europa noch mehr fördern könnte, ich glaube, ein bisschen fördern sie es ja, aber es könnte noch ein bisschen mehr sein und vielleicht auch die Dinger dann mal selber herstellen und nicht nur alle in China, aber es kommt jetzt so langsam, hoffen wir mal, dass es auch ein bisschen angenommen wird und da noch einiges an Entwicklung stattfindet und man dann, weiß ich nicht, einen Raspberry Pi oder andere Sachen eben auch kaufen kann mit RISC-V.
Mhm.
Ja, gucken wir mal, wie sich das dieses Jahr entwickelt, aber wird auf jeden Fall spannend. So, dann habe ich noch eine kleine News, da würde ich auch gar nicht viel zu sagen. Plasma, KDE Plasma 6.3 ist raus. Wir nehmen ja am 11. Februar auf, kurz vor Valentinstag, weiß ich nicht, ob das jemand feiert, aber wie auch immer.
Feiert man
aber
das?
Feiert man bestimmt.
Weihnachten?
Ja, weil da ist Free Software Love Day oder so. Deswegen feiern wir das.
Make love to Free Software
Day. also Plasma 6.3, schön neu polished, gerade im Bereich Discover gibt es ein paar Neuigkeiten, Sandboxing-Features bei KRunner, also das Ding, was man mit Alt+F2 zum Beispiel aufruft und irgendwie das Ding, was ich mit am meisten so neben Browser, E-Mail, ist das, glaube ich, so das Ding, was ich mit am meisten verwende, weil ich irgendwie etwas suche oder schnell eine Rechnung ausrechnen will, hier, was weiß ich, was ist 2596 mal 5 durch 3 plus 1,45 oder so.
Und was ist das?
Weiß ich nicht. Ich habe es gerade nicht eingetippt, aber wenn, dann.
3, glaube ich.
Ich kann voll schnell rechnen. Das wissen viele nicht. Nicht korrekt, okay, ja. Aber schnell.
Ja,
ja, das ist toll. Das fast wie so ein Sprachmodell. Ist echt super.
Ja, genau. 50% der Leute sagen auch, Zahlen, die man sich selber ausgedacht hat, sind eh viel besser. Okay. Dann könnt ihr euch auch durchlesen, was alles Cooles Neues gibt in Plasma und vielleicht habt das ja auch gleich schon drauf. Ist auf jeden Fall das beste Desktop-Environment, was es da gibt auf dem Planeten. So.
Gerade nach dem guten Desktop-Environments. Das ist das Beste.
Mhm. So. Ist auch so.
auch das Python. Beste. Also ihr kennt ja alle dieses, ihr kennt bestimmt alle dieses Rough oder UV.
Was?
Nee.
Nein.
Nicht? Also Rough ist dieser Linter und Formatter. Das ist das, was Flake 8 und Black und so ersetzt.
Okay.
Und UV.
Nee.
Nee? Habt ihr? Nee.
Ja, also erzähl weiter.
Wann hast du das letzte Mal Python gemacht? Das ist ja
verrückt. Gestern? Poetry, das, keine Ahnung. Es war irgendein Projekt halt.
Ja. Ja, aber dann hast du irgendwie...
so weit bin ich, ja. Also du musst dich dann bei Poetry abholen. Ja, das war damals noch der heiße Scheiß. Ich glaube jetzt nicht mehr, oder? Ja, okay, erzähl mir.
Nicht mehr so wirklich, nee.
Okay.
Und dann hast du wie so ein Pleb mit Flake 8 dein Zeug gelintet, oder?
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Gar nicht. Ah ja, das ist
natürlich... Soll ich lügen, oder was?
Nee, ist okay.
Einfach nicht, aber nee, also, gar nicht gelintet. Aber ich weiß, dass es sowas, dass es Linter gibt.
Genau, es gibt Linter. Und einer, und den Linter, den du da nehmen willst, ist Rough.
Ah, ich hab, Black hatte ich sonst, glaube ich.
Genau.
Das gibt's aber nicht
Rough,
mehr.
Rough, das gibt's immer noch, okay. Aber dann brauchst du Black und dann brauchst du Flake 8 und der Flake 8 Hauptmaintainer ist ein bisschen komischer. Dann kannst du deine Flake 8 Config beispielsweise nicht in das Pi-Project Tommel reinpacken, weil der das nicht will und so. Das ist alles ein bisschen doof.
Okay, okay.
Das, und ist alles ein bisschen langsam. Und darum gibt es dieses Rough. Und Rough ist halt in Rust geschrieben. Ja. Und ist halt super schnell und super gut. Und Leute lieben das. Und dann haben sie auch noch dieses UV gemacht. Das halt... Ist es ein Package Manager?
Der macht irgendwie ganz viel, oder?
Das ja, der macht irgendwie so ganz viel, aber irgendwie auch nicht so super viel. Also es ist im weitesten Sinne, denke ich, ein Package Manager und das ersetzt so Dinge wie Pip. Also statt dass du halt einen Pip-Install machst. Und ein
Virtual-Env auch, oder? Das macht irgendwie so.
Ich
glaube, der macht irgendwie ganz, ganz viele Sachen. Das ist von dem gleichen Typen, oder was?
Genau, das sind alles die gleichen, das sind alles die gleichen Typen. Darum, und das ist halt super, also die bauen halt super cooles Tooling, was super schnell ist, weil sie das halt irgendwie neu gebaut haben, weil sie es nicht in Python machen.
Sie machen es in Rust, oder was?
Sie machen es halt in Rust.
Aber jetzt geraten, machen sie es in Rust?
Ja, habe ich ja vorher gesagt.
Okay, krass.
Hast du gut zugehört? Also du hast nicht gut zugehört.
Nee, ich habe nicht zugehört, ich hab geraten, aber es war
aber
die einzig logische Schlussfolgerung.
Genau. Ja. Und das halt schnell und das halt gut gemacht und die machen da cooles Engineering. Und
gibt's
die
Migrationspfad
haben
von Poetry
zu UV?
Ja.
Ja, das kann schon sein.
Okay, da gibt's Poetry to UV Python Project, aber wir sehen uns mal. Help you migrate using Poetry Python to UV compatible Py Project. Na, gibt's wohl irgendwas.
Okay, das Coole ist, das Coole ist halt in deinen Pipelines und so, UV ist halt super gut mit Caching. Die können halt super hart cachen, das heißt, wenn du Pakete halt schon mal runtergeladen hast, dann ist es halt super schnell, Dinge zu installieren.
Find ich gut.
Und auch sonst sind sie halt, also du musst ja so ein Dependency Tree resolven und so, und das machen sie halt ziemlich schnell im Vergleich zu Pip oder so. Also alles so ein bisschen effizienter und so auch, ja, Speed ist da halt auch so ein bisschen mitgedacht. Auf jeden Fall cooles Tooling. Und die bauen jetzt neu auch an einem Static Type Checker. Das heißt, vielleicht muss man bald nicht mehr MyPy benutzen, weil MyPy für Type Checking schon okay. Funktioniert auch ganz okay, aber
könnte schneller sein.
Weder schnell noch macht es Spaß, das meistens zu benutzen, weil du irgendwelche False Positives hast, irgendwelche komischen Dinge konfigurieren musst. Und sieht auf jeden Fall interessant aus und da arbeiten sie wohl dran und
okay.
Klingt
na
gut,
dann muss ich wohl auf UV migrieren, anscheinend.
Ja. Und du willst,
Rough, wenn du mir das jetzt gesagt hast, dass das der heiße Scheiß ist.
Absolut. Und also UV bin ich persönlich, ich habe da noch nicht so viel damit gemacht, weil das noch relativ neu, aber Rough anstelle von Flake 8 und Black und so für Linting und Code Formatting setze ich eigentlich überall ein, auch auf Arbeit und so. Und das funktioniert perfekt. Kann man wirklich nichts sagen. Das funktioniert einfach. Mach genau, was du willst. Ist schnell. Ist schön. Also wenn du das, wenn du wie so ein Pleb dein Zeug nicht formatierst und so,
dann brauchst du natürlich auch kein Rough, weil es
Dann brauchst du es nicht, aber dann solltest du morgen, wenn du wieder auf Arbeit bist, solltest du mal Rough machen.
Oh Gott, okay. Mach ich das wohl. Ja. Ich guck mal ganz
kurz. Kann dir mal noch so eine Config schicken und dann geht das.
Gut. Nix.
Was haben wir sonst noch? Ach so, Blender. Es gibt eine neue Blender-Version, irgendwas 4.4 oder so, oder gibt's schon oder kommt. Und anscheinend wurde mit Blender Feature-Film, der Flow heißt, gemacht.
Ah.
Und der hat einen Golden Globe gewonnen. Und er ist für 2025 für die Oscars nominiert. Als Best Animated Feature Film. Ah ja, hier. Best Animated Feature Film and Best International Feature Film. Und das finden wir gut. Habe ich entschieden. Blender sowieso bestes.
Mhm. Das ist dieser Hase.
Plus eins und like.
Oder?
Was? Ja.
Blender ist dieser Hase.
Blender ist? Ja.
Das ist dieser Hase-Film.
Will it blend?
Big Bug Bunny.
Ja, ja. Ja, ja, aber das ist nicht der Film, der...
Das ist Blender. Ja. Das ist genauso wie dieser Pinguin in Linux ist.
Ja, okay. I see. Ja.
Nee, aber auf jeden Fall coole Sache. Wusste ich auch noch nicht, dass der Blender, oder dass ein Blender-Film für einen Oscar nominiert ist. Aber ist auch nur logisch, dass auch mehrere Leute in Hollywood wahrscheinlich an mehreren Stellen auch mal wieder Blender einsetzen und ja... Von dem her auch coole Sachen. So, ich habe auch noch eine gute Sache. Die Bundesnetzagentur hat doch mal wieder festgelegt, dass Glasfasermodems, also dass man nicht das Glasfasermodem vom Anbieter einsetzen muss, sondern sich eins raussuchen kann. Na, die Glasfaseranbieter haben natürlich versucht, den Netzabschlusspunkt an eine andere Stelle zu setzen. Ja, kennt man sozusagen, hat man bei DSL die ganze Geschichte auch schon. Das ist jetzt hier auch wieder versucht worden und nein, also
ist
ihr könnt...
Aber es war irgendwo, oder? Bei GPONs oder sowas ist es doch so.
Nein, ist versucht worden, genau. War immer mal wieder im Gespräch, klar, weil das eine irgendwie aktive und das andere ja passive Glasfaseranschlüsse sind, aber nee, du darfst auch beim passiven Anschluss ganz normal auch einen Modem deiner Wahl einsetzen. Also wenn du da eine Fritzbox oder keine Ahnung, irgendwas anderes dran bauen willst, dann kannst du das machen und dann müssen sie dir da auch helfen, weil meistens hast du
geht
halt
das nicht direkt. Ja.
Ja, meistens hast du halt ein Glasfasermodem von dem Anbieter, der dann natürlich auch irgendwie die Modem-ID und sowas schon mit in sein Netz übernimmt. Und wenn man das manuell macht, dann muss man da immer erstmal mit der Hotline telefonieren oder Dinge tun. Das ist natürlich alles ein bisschen anstrengender. Aber spart eventuell auch ein bisschen Strom, ja, wenn man nicht dieses Glasfasermodem betreiben muss und dann danach nochmal einen Router, der das auch alleine könnte. Von dem her... Oder man will vielleicht auch dieses gedoppelt moppelt da nicht haben. Kann ich schon alles verstehen. Von dem her ist es cool, dass die Bundesnetzagentur sich da jetzt durchsetzt und das natürlich auch wieder ein bisschen für Wettbewerb sorgt auf dem Markt der Glasfaser-Router/Modems. Also meistens will man ja das vielleicht an einer Stelle haben.
Ja.
Genau.
Hätte schon gerne mehr Zeug zusammen, ja.
Ja. So. Also, das nochmal gute News und dann kommen wir schon zum Rumheulen. Irgendjemand will über MyPV rumheulen.
MyPV, wer war das?
Das sagt mir gar nichts. Also doch, ich habe das schon mal gehört, aber noch nie benutzt.
Das ist
die
ein
machen
MyPV.
So
Photovoltaikanlagen.
In Anführungs- und Schlusszeichen machen die so smarte Steuerungsgeräte, I guess, für so Photovoltaik und Boiler und
Na, quasi ein EMS, ein Management-System für deinen.
Und was ist EMS?
Na,
Energie-Management-System.
Ja, genau.
Ah ja, okay, habe ich noch nie gehört.
Okay, aber jetzt, ja. Warum ist es so schlecht, oder?
Das, ich betreue so ein Leute, die sowas haben. Und das,
okay.
Diese Software kommt das nicht, hä? Und das Ding ist wirklich so, ich hab mir so gedacht, das war halt irgendwie vor so ein paar Jahren, war das da dann irgendwie so, ich glaube so vor, ja, lass so 6, 7 Jahre gewesen sein, wo das dann halt so neu da irgendwie angeschafft wurde. Und dann habe ich mir das mal halt angeschaut und das war wirklich einfach, das ist so ein Gebastel an Software. Da habe ich aber gedacht,
gut, das ist
ja,
auch ein Java-Applet, was nur im Internet Explorer funktioniert, oder?
Nee, das tatsächlich.
Hm.
So,
oh, schon nächste Generation, das ist doch cool.
Kein Java-Applet, ist so eine, würde ich dem Webseite sagen, keine Ahnung. So, du hast so irgendwie die Option, dass entweder über, da wird so ein File, da wird so ein HTML-File ausgeliefert. Das ist so ein HTML-File, was du dann runterlädst von dem Webserver, was dann offensichtlich auf dem Ding läuft. Und dann musst du das irgendwie runterladen und dann musst du dich mit diesem Ding, das dann so ein HTML-JavaScript-Client, wo du dich dann wieder zum Gerät connectest. Irgendwie. Und das ist irgendwie, sieht furchtbar aus.
Hört sich krass an.
Ist richtig kaputt. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und die haben jetzt irgendwie, ja, vor irgendwie, was habe ich gesagt, 5, 6 Jahre oder so, war das neu, jetzt war das irgendwie kaputt und jetzt wurde es ausgetauscht und jetzt hat sich natürlich auch alles geändert. Also das Interface ist neu, komplett. Haben sie irgendwie
irgendjemand, was ja schlecht sein muss. Wenn es vorher schlecht war, ist es ja jetzt vielleicht besser.
Vielleicht, ja. Aber, nee, das ist nicht besser. Sie haben nichts dazu gelernt. Es ist die gleiche Scheiße, einfach anders. Es ist kein, okay. Irgendwie, die Daten sind es nicht mehr in einem XML, sie sind es halt in so einem JSON, aber dann hört es auch schon auf mit einem guten News.
Okay. Also
es ist irgendwie,
ist so es dann JSON X oder?
Nee, es ist einfach irgendwie so ein
einfach JSON, aber XML. Das ist quasi ist die so ein, worst of two worlds.
Ja. Du kannst dann so ein data.json, das ist dann halt einfach ein so ein Ding ohne Struktur und da hat es dann halt so Keys drin, die dann irgendwie P1 underscore S heißen. Und es gibt keine Doku, was der Scheiß heißt. Es gibt
Phase 1 ist P1, Mann, das kann ich jetzt schon sagen.
Ja.
Und S Strom.
Und S so. Für Strom.
Ja.
240 Strom.
Ne, 240 Volt Strom.
Watt. Maybe.
Falsch gemessen, 240 Volt. So.
Und dann ist meine Phase 2 Strom ist dann 255.
Ja, ist ein bisschen mehr. So ein bisschen aufpassen.
Ja.
Okay.
Wer weiß schon so genau.
Der ja, Ingo kennt sich aus mit Strom. Der ist der Strommeister. Ja. Wofür steht P1S?
Keine Ahnung.
Phase 1 Strom.
Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Also,
wir sind. Irgendwas, und dann sind wir jetzt irgendwas, bei diesen Strom-Messi-Teilen.
Ja, ich gucke ja auch auf dieser Webseite rum. Ich habe gelernt, dass sie aus Österreich ist, aber. Und ich meine, man kann da irgendwie Photovoltaik und warm Wasser. Und ich meine, es klingt alles irgendwie ganz gut, aber wenn du sagst, die Software ist scheiße, dann.
Nee, also die Software.
Ja, gut, aber.
Nee. Nein, danke. Also. Nein,
ja, gut,
danke.
Wenn du aber auch aus dem Ausland einkaufst, selber schuld, ja.
Ja, die Österreicher wieder.
Ja,
die
genau.
Sprechen kein Deutsch, können kein Software.
Ja, wir könnten jetzt auch politisch abdriften, aber ich muss vorsichtig sein.
Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht.
Österreich gibt aber keine Politik.
Nee. Ja.
Unsere Politik
einfach,
ab, Ingo.
Was?
Warte mal, unsere Politik ab.
Naja, die Ösis sind schon auch mal eine Nummer härter.
Noch. Und, sind noch eine Nummer härter gerade. Aber
aktuell schon noch, aber
was nicht ist,
da kann man noch nachziehen.
Die sind uns voraus, genau. Die hatten gerade schwarz-grün und gehen jetzt auf braun
und noch mehr braun.
Braun, Kack, schwarz, ja. Keine Ahnung.
Also so wie sie Politik machen, machen die Software.
Software. Ist nicht so gut. Eher Kacke.
Ziemlich
dann.
Scheiße.
Okay, ja. Macht Sinn.
Ja. Aber sonst, ich meine, die Idee und so ist cool. In den letzten 6 Jahren hätte man schon vielleicht mal irgendjemand ein bisschen dafür bezahlen können, da so ein bisschen eine okayische Softwarelösung rundherum
nein.
zu bauen.
Nein.
So, das ist schon im Feld ausgerollt, da kann man nichts mehr machen. Das war's.
Ja, das Ding ist ja, sie haben es ja neu gemacht. Es ist ja neu gemacht. So. Es ist ja nicht das gleiche wie vor 6 Jahren. Sie haben es komplett neu gemacht. Es ist komplett anders als vor 6 Jahren. Aber es ist nicht besser.
Ja,
sie haben
aber
nichts verbessert.
Es ist echt so ein Problem. Also, selbst mein EMS, also ich meine, die Touch-Software am Gerät selber, ich meine, ja, es sieht halt aus, als würde es aus den 90ern kommen.
Kommt aus den 90ern.
Aber warum?
Und ich weiß auch nicht. Und du siehst, wenn du auf Quellcode oder so tippst, siehst du auch SVN-Tags. Also von dem her, es kommt definitiv noch aus dem
SVN. Du siehst noch die SVN-Tags in dieser Software drin. Das ist ja auch Premium.
Sehr gut.
Kannst also fragen, ob du den SVN-Tag mal ausgecheckt bekommst, bitte.
Genau. Ja. Kann ich mal von dieser komischen Library, kann ich mal den Versionsstand da haben. Aber ich meine, sie bemühen sich immerhin so dieses neue Dashboard. Was sie zusammenbauen, ist schon mal ein Tick besser als das alte. Also da ist zumindest die Richtung erkennbar.
Ja.
Auch wenn also, ich immer noch ein paar Kritikpunkte da habe. Ja.
Ja.
Gut.
Sie probieren es, aber sie geben sich halt keine Mühe. Ist halt einfach, also.
Ja, sie waren stets bemüht.
Ja. Hat, also, gibt und macht ja. Mühe.
Ja, ich glaube, die sind alle. Ich meine, da merkst du halt, die kommen schon nochmal aus so einer alten Industriewelt. Da war das irgendwie alles ein bisschen. Es ist so, wie wenn du so Siemens-Zeug und so einsetzt oder so, wo du denkst, okay, das ist halt irgendwie, das erwarten wir noch ein bisschen anders. Aber ja, vielleicht ist es dafür total safe, weil es aus dem SVN kommt oder so. Ich habe keine Ahnung.
Kann ich dir jetzt schon sagen, nein.
Nee, okay, gut.
Habe ich
ist
mich
auch dieser Hoffnung enttäuscht.
Nicht damit auseinandergesetzt, aber nee.
Nee, okay.
Glaube ich
nicht. Ich habe auch was zum Rumheulen. Ich habe ja so einen Juniper-Switch hier unten im Keller, weil er irgendwo übrig war. Und da sind 4 SPF Plus Steckis oder ja, Aufnahmedinger. Und habe ich gedacht, naja, nehme ich so ein Direct-Attach-Kabel, weil ich jetzt von den Servern, die ich da habe, die will ich jetzt langsam mal auf 10G umrüsten, weil ich da noch einen kleinen Ceph-Cluster habe und so. Und das ist mit 10G schon irgendwie sinnvoller, als mit 1G da rumzufummeln. Also hatte ich mir ein paar 10G-Karten gekauft und habe gedacht, ja, ist ja kein Problem. Nimmst du so ein paar Kabel, steckst sie da rein, wird schon alles funktionieren. Turns out, nee. Nö.
Tja.
Nee. Also er erkennt, dass da was drinsteckt, aber er will damit nicht rumspielen. Ist nicht möglich.
Ist nicht Juniper.
Ja, das ist so ein das ist echt. Ja, es ist so gut. Also, so Ethernet-Kabel, ganz normale, sind einfach sehr schön, weil du steckst sie rein und sie funktionieren und diese SPF Plus. Sachen, es ist schon gemein. Ich weiß nicht, was die da treiben, wie die irgendwie checken, ob es von ihnen ist oder nicht. Jetzt habe ich mir extra auch so ein Kabel gekauft. Ja?
Meistens ja checken die das nicht so krass. Da steht halt,
kommt
auf deinem Modul steht halt, ich bin Cisco-Modul, ich bin I don't know, ich bin HP-Modul und dann gibt's auch so Module, die halt programmierbar sind. Und dann gibt's so einen Programmer und dann steckst du das da rein und sagst, das Modul ist jetzt ein Cisco-Modul und dann sagt der Cisco so, ja, okay, dann spiele ich damit.
Hm.
Aber das Problem ist, dieser Programmer kostet halt auch richtig viel Asche. Also das ist ein bisschen, für privat ist ein bisschen scheiße.
Man müsste jemanden kennen, der jemanden kennt, der dir diesen Programmer.
Und ja, fairerweise muss man auch sagen, das funktioniert halt nur mit den Modulen, die halt programmable sind, was halt auch nicht alle sind. Es gibt halt welche, wo das halt der Hersteller einfach fix im irgendeinem zum EEPROM drin ist oder so. Und dann kannst du das nicht einfach überschreiben.
Also das ist auf jeden Fall gerade mit den DAC, also Direct Attached, ne, wo du dann einfach mit über Kupfer reinstecken gut ist, was ja auf die Länge, die ich da jetzt haben will, eigentlich super funktionieren würde.
ich will ja nicht über Glasfaser da irgendwo hingehen, weil dann könnte ich ja wirklich ein extra Modul reinstecken auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eins und würde das wahrscheinlich irgendwo hinkriegen. Aber ich habe gedacht, ja, kaufst du so ein 2-Meter-Kabel, steckst es rein, wird schon funktionieren. Das hat mich jetzt auf jeden Fall maßlos genervt. Ja, was ich dann gemacht habe, ist mir Module gekauft, die Ethernet wieder auf der anderen Seite machen. Und
das ist auch traurig.
Das ist traurig Dongles, und vor allem Mann. Ist es scheiß teuer. Ja, während so ein DAC-Kabel irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro kostet, kostet halt eins von diesen Modulen 30, 40 Euro.
Aber gibt's, du willst dein Juniper und was verbinden?
Und entweder mein Linux-Rechner oder ich habe auch noch einen Dell-Switch, der ganz viele SPF-Sachen hat. Ja. Also wenn irgendjemand von euch Hörern da draußen eine Idee hat, ich habe es bisher nicht hingekriegt, außer wirklich SPF Ethernet-Module zu nehmen und dann ein Ethernet-Kabel reinzustecken. Ja. Das geht tatsächlich. Erkennt der Juniper-Switch, obwohl das Modul jetzt nicht irgendwie megamäßig gebrandet ist auf das. Aber wenn ich so ein DAC-Kabel nehme, nee, geht nicht, will nicht. Und dann ist ja so ein komisches FreeBSD auf diesem Juniper-Switch und nein, das Problem ist eher, ne, dass du erst in diesen Configure-Modus reingehen musst und dann Sachen tust und ich lerne da auch noch viel, aber ich sehe, dass er erkennt, dass da was drinsteckt, aber er aktiviert den Scheiß nicht.
Aber hast du mal geschaut, irgendwie so ein, wenn dein Linux wird vermutlich nicht so picky sein.
Nee.
Und dann gibt es zum Beispiel hier, also ich bestelle mein Zeug meistens bei diese, wie heißen die, FS?
Ja, FS.com. Mhm.
Ja, und da gibt es zum Beispiel, aus Compatibility kannst du Juniper auswählen. Irgendwie, was ist dann 1 Meter, Juniper Network, SFP, 10G, DAC, 1 Meter, Passive Direct Attached Copper, Twinix Kabel. Hier irgendwie 10, 11 Euro.
Ich habe halt erstmal mit No-Name probiert, das hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt, oder ich kann jetzt mal noch hingehen und welche extra kaufen, aber dann ist halt auch die Frage, kriege ich eins, was von Juniper auf der einen Seite nach Dell auf der anderen Seite funktioniert.
Nope.
Das ist auch, also das ist mir noch unklar. Aber ja, wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr gerne mal einfach in die Kommentare schreiben. Das war jetzt jedenfalls mein Mimimi der Woche, wo ich gesagt habe, das kann doch alles nicht wahr sein. Warum ist das so mega kompliziert? Warum gibt's da nicht einfach Standard, ich will stecken und gehe, ich will 10 Gigabit. Das kann doch irgendwie jetzt nicht
ja,
so schwierig sein.
Cursed, ja. Das ist
ja,
schon
also es ist echt, ey.
Aber ich glaub, hier FS kann dir auch, also du kannst da sagen, was du auf beiden Seiten haben willst. Also du kannst sagen, ich hätte gern hier auf der einen Seite ein Dell und auf der anderen Seite ein Cisco oder so. Oder auf beiden Seiten Cisco oder andersrum oder
Da muss ich dann nochmal gucken, wenn es dann wirklich sowas gibt. Es ist trotzdem ein bisschen krass.
Ja, also super cursed, dass du auf sowas überhaupt schauen musst und nicht einfach ein Kabel einstecken kannst. Es geht wie bei Kupfer. Ja,
genau.
FS offers the ability to configure the preset compatibility of either connector of the DAC cable online with the FS box to connect to Cisco, to Arista, Dell to Juniper and any other mixture of configurations. Also Dell to Juniper ist sogar hier eine
Standard zu sein. Ja, genau. Also diese Kombination habe ich jetzt auch gerade. Die No-Name-Kabel, die ich habe, tatsächlich in mein Linux und mein Dell direkt erkannt werden und funktionieren. Wenn ich dasselbe in Linux und Juniper stecke, passiert nichts. Ja, also da kannst du wirklich so ein No-Name-Kabel konntest du nehmen und der Dell hat sie erkannt und der Juniper hat gesagt, leck mich. Ist jedenfalls nervig.
Ja, super, super dumm. Aber
okay,
kann man nicht viel
machen. Mein Rumgeheule, also dass sowas überhaupt erlaubt ist.
Hier muss die EU mal irgendwas standardisieren.
Ja, definitiv. Hart durchgreifen. Okay, so, wer hat was gelesen?
Nichts gelesen.
Ja, was?
Ingo gelesen? Hat was gelesen, aber.
Nee, ich habe nicht. Nee, ich das. Jemand hat. Ah, doch, Namen
ich habe zwei Sachen gelesen.
Ich bin scheiße.
Aber da steht Ingo, also ist da, das
ja,
Ingo
ich weiß
Farbe.
Nicht, ich, keine Ahnung, wer meinen Namen da reinträgt. Ich bin
Ingo,
die
warum
Farbe.
Schreibst du die Sachen denn da rein? Egal, ich nehme das mal, ist meins. Und zwar, ich habe zwei Sachen, und zwar einmal, das finde ich eine ganz, ganz nice Sache und ganz nice Idee, und zwar Do Nothing Scripting, the key to granular automation. Der Blogpost schreibt über das Konstrukt, was er Do-Nothing-Scripting nennt. Da geht es primär darum, dass du quasi ein Skript baust, was anstatt, dass es das Ding, was vielleicht kompliziert ist zu automatisieren, direkt automatisiert, einfach nur quasi die Kommandos oder die den Text ausgibt, den du jetzt zu tun hast als Anwender von diesem Skript. Zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Release machst oder wenn du irgendwie was machen musst, jetzt schreibe eine E-Mail mit folgendem Content an diese Person. Steht dann quasi in dem Skript drin, anstatt dass es die E-Mail selber schreibt, weil halt da die Automatisierung noch fehlt. Oder jetzt lade die Datei von diesem Ort irgendwo anders hoch. So diese typischen manuellen Steps, die halt man oft hat, ja, in einer perfekten Welt würde es die bestimmt alle nicht geben. Wenn es diese manuellen Steps aber gibt, für was auch immer, für Prozesse, die man da zu bedienen hat, dann kann man mit diesem Do-Nothing-Scripting quasi einen Layer bauen, der es einfacher macht, erstmal diese Prozesse überhaupt abzubilden, also quasi mal runterzuschreiben. Zweites ist natürlich, die Skripte liegen dann bei dem Code, also zu dem, was sie eigentlich gehören, und können da halt auch Variablen gegebenenfalls lesen und direkt verwenden. Und das Dritte ist, es macht quasi die Hürde niedriger, das dann am Ende auch tatsächlich zu automatisieren. Und ja, wie gesagt, fand ich ganz cool, hier dieser Ansatz, den er da jetzt gewählt hat, mit irgendwie Classes, die alle eine Run-Kommando haben für jeden einzelnen Step, muss man vielleicht nicht so unbedingt zu machen, kann es einfach quasi nur ausgeben. Aber die Idee finde ich ganz cool. Und ich habe das jetzt quasi ausprobiert. Bei den Steppen steht dann, bei den Schritten steht dann halt zum Beispiel, mache diese und diese Sache und dann warte darauf, dass du Enter drückst, dass dann halt das nächste losgeht. Und ja, wie gesagt, finde ich ganz cool, ist von 2019 der Blogpost, aber das Konstrukt selber funktioniert natürlich immer noch.
Okay.
So, wer ist noch dran?
Ah, nice. Ja. Das ist eine coole Idee.
Ja, es hat auf jeden Fall schon direkt funktioniert. Also ich hatte so einen Release-Prozess und dann habe ich die Sachen da reingeschrieben, habe ich mich direkt besser gefühlt. Weil dann waren sie nicht mehr so random in irgendwie zig Dokumenten drin oder so.
Ja, das ist I guess, eine Step by, also du hast halt schon mal eine sehr strukturierte Anleitung.
Ja, genau. Und du hast überhaupt mal einen Überblick, was du eigentlich zu tun hast.
Ja, und es ist halt schon im Skript und ich sehe schon, wie die Entry Barrier, dass dann halt tatsächlich mal zu sagen, so, ah ja, das ist ja aber dieser Step könnte man ja auch direkt vollautomatisch dann machen, ist halt schon viel niedriger als wenn dann, du ja. sagst, ah, ich muss jetzt zuerst irgendwie ein Git-Repo aufsetzen, dann muss ich so ein Projekt machen und dann brauche ich ein Skript und ja.
Genau. Und wie gesagt, es liegt neben dem Code. Das ist auch immer ganz cool. Also wie auch Dokumentation, wenn die neben dem Code liegt, dann ist die eher wahr als irgendwas, was in irgendeinem Wiki vergammelt oder so.
Ja. Ja, nice. Ich habe ein Paper gelesen. Use Defect Tracking and Analysis to Improve Software Quality. Das ist ein neues Paper von 1998. Das ist also erst 27 Jahre alt.
Ja,
und
frisch.
Das ist ein frisch aus der Druckerpresse. Da habe ich das mitgebracht. Und es ist tatsächlich, ich fand es ultra interessant. Es geht, wie der Titel erraten lässt, halt um Defect Tracking und ich muss mich da halt aktuell ein bisschen damit auseinandersetzen. Und sie haben halt so Case Studies gemacht mit was war das, IBM und HP und auch was ist das, ich glaube irgend so ein Research-Ding bei der NASA, und es ist halt super interessant, weil das Paper ist super alt, aber wenn man sich das so durchliest, so super viel Zeug ist halt irgendwie noch genau gleich. Würde man heute halt irgendwie so einen Papierbogen nehmen, um seine Defects zu klassifizieren? Vermutlich nicht. Man würde halt irgendwie so ein, I don't know, so ein Jira oder so ein, wie heißt dieses, Microsoft Dings, Azure,
oder ein GitLab oder was weiß ich hernehmen. Aber sonst hat sich eigentlich so an der Methodik an sich hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Und ja, wenn ihr sowas macht, fand ich super interessant. Und sie haben halt auch, es gibt diese, also ihr Vorschlag, wie man dann halt so ein bisschen anders herangehen soll, da haben sie so ein GQM-Modell entwickelt, was im Prinzip einfach irgendwie Goal Question Metric ist. Und die Idee ist halt so ein bisschen, dass du machst so ein Ziel, was du irgendwie improven möchtest, was eigentlich, ja, wo du hin möchtest, dann aus dem kannst du halt so Fragen ableiten und aus diesen Fragen, diese Fragen kannst du halt mit Metrics beantworten. Und dann kannst du halt auf dem iterieren. Und dann kannst du halt schauen, werden wir besser, werden wir schlechter. Und das hilft halt, diese Dinge zu erfassen, die tatsächlich relevant sind, die tatsächlich einen vorwärts bringen. Und nicht einfach hinzugehen und sagen, ja, wir brauchen jetzt irgend so ein Bug-Tracking und wir machen jetzt so einen Bug-Tracker mit 1 Million Feldern. Und den muss man dann ausfüllen und die sind alle mandatory und niemand benutzt das.
Was hast du zum Frühstück gegessen?
Ja,
genau. Hat der Kaffee lecker geschmeckt? Das sind alles wichtige Felder, die müssen in diesen Bug-Tracker abgefragt werden.
Genau, und das ist natürlich, genau.
Alles mandatory.
Mandatory, weil sonst können wir das nicht beantworten. Sonst ist der
Prozess nicht befriedigt.
Genau, aber da, wir ziehen dann keine Daten raus.
Die sind dann einfach wichtig, nur da, weil ja, das hat jemand sich ja ausgedacht. Ja.
Genau, wichtig ist, viele Daten erfassen, aber sicher nicht auswerten.
Ja, wir haben bei uns auch an verschiedensten Stellen, muss man wieder dazu schreiben, wie viel man denn dafür brauchen sollte, um das zu lösen oder wie lange man dafür gebraucht hat. Aber am Ende ist es aber scheißegal. Sowas reinschreiben, kannst 5000 Stunden reinschreiben, das interessiert fucking niemanden.
Genau, aber das ist genau das Problem, oder? Also, wenn du sagst, wir wollen irgendwie, also, wir haben irgendwie das Ziel, dass diese Issues innerhalb von so und so viel Zeit gelöst werden können, blablub, dann musst du das irgendwie messen und anschauen und sagen so, ja, okay, die Average Time ist, oder die Mean Time, I guess, ist irgendwie so lange und da müssen wir jetzt irgendwie einen Prozess machen und dann können wir auch sehen, ob die Zeit hoch oder runter geht, also ob das, was wir gerade machen, hilft oder halt eher einen negativen Impact hat auf das Ziel, was wir haben. Aber wenn du das einfach erfasst, damit es erfasst wird, damit irgendjemand vielleicht irgendwann was damit machen kann, das ist halt so ein bisschen nicht so der richtige Ansatz.
Ja, so wie die Temperatur von dem Raum aufzeichnen, aber damit dann nichts machen.
Genau, also das ist halt auch so ein bisschen, ja, einfach Daten erfassen, damit Daten erfasst
sind. Du brauchst
eine
Idee, was du damit machst, ja, das ist richtig, ja. Du brauchst also quasi immer...
Ich glaube...
Erstmal erfassen.
Halt, ja, nee, wenn das Erfassen nicht super easy ist, dann ist es halt vielleicht egal. Das Problem ist bei so Bugs, bei so Defects, das Erfassen ist normalerweise Arbeitszeit von einem Tester, von einem Entwickler, von einem User, der dann frustriert ist, weil er das manuell eingeben muss. Wenn du irgendwie so ein Sensor irgendwo deployst und dann fallen da halt Daten an, ja, und du schaust dich nicht an, nicht, ja.
Nicht so schlimm, ja, das
weniger
stimmt.
Weniger schlimm ist nicht als ganz.
Ja. Ja, das stimmt schon. Natürlich, aber trotzdem, also ja, für jede Metrik musst du dir überlegen, auch schon, wofür brauchst du die und was machst du dann damit, ja. Das ist schon richtig. Und wenn du quasi herausfindest, dass du irgendwelche Metriken gerade erwartest, die du aber jetzt gerade nicht mehr verwendest, vielleicht die irgendwo damals vor 15, 28 Jahren, hatte jemand mal gesagt, okay, das benutzen wir, um irgendwie dann dem Management zu zeigen, dass es gemacht werden muss, ist okay, aber wenn es halt jetzt nicht mehr gemacht wird, muss man sich auch echt die Frage stellen dürfen, wollen wir das weiter so tun?
Genau, das ist schon so. Ja, darum eigentlich, genau, man sollte halt eigentlich von der anderen Seite starten und sich halt zuerst fragen, was will ich eigentlich, was für Hypothesen habe ich, was für Probleme will ich lösen und dann passend dazu halt den Prozess designen und die Metrics sammeln und nicht andersrum und einfach mal Metrics sammeln und irgendwelche Prozesse machen und dann sagen so, ja, das aber, also das können wir jetzt irgendwelche Fragen beantworten.
das halt, ja, schwieriger. Dann etwas neuer, gleiches Thema, Painless Backtracking von Joel Spolsky, der Dude von
etwas neu,
Stack Overflow. Bei
ist es 2000?
Zwei? Ja. Ja, sag ich ja, etwas neuer. 2-3 Jahre neuer als das andere Paper. Fairerweise muss man sagen, ich meine, bei Defect Tracking, also, was soll sich da groß tun? Was soll sich da groß ändern in den letzten 30 Jahren?
Wir haben neue Arten von Probleme.
Wir haben neue Tools, aber sonst, was für neue Arten von Probleme haben wir?
Dependency-Hölle?
Und wie unterscheidet sich das von einem anderen Bug?
Ist kein Bug, sondern es ist eine andere Klasse von Problemen, vielleicht.
Vielleicht, ja, aber du hast ja trotzdem noch Bugs in deiner Software.
Das stimmt, du hast Bugs in deiner Software, aber.
Und das ist ein Problem. Ja, was? Und in der meisten Software ist das ein Problem, die du irgendwie lösen musst, dass du Bugs in deiner Software hast.
Ja, weiß nicht genau. Wenn jetzt die Software langsamer ist, ist es erstmal ein Bug oder ist es, wenn du quasi technische Schuld auf dich nimmst, dann ist es ja auch erstmal am Anfang kein Bug. Aber das wird da einfach nicht getrackt. Ist ja was anderes dann, oder? Das ist ja auch scheißegal.
Ja, also das ist halt auch so was.
Ja.
Muss man sich ja, also hier, überlegen, das, was. Hier. Ja.
Ja, das ist jetzt Defect Tracking und Analysis, aber Technical Debt zu tracken ist, denke ich, ein relativ. Ich weiß nicht genau, wie modern dieses Problem ist, aber ich habe das Gefühl, dass es mehr schlimmer wird, je.
Ja, ich glaube, es ist schlimmer,
moderner
aber es
die Software
mich,
ist.
Ja, ich glaube, es ist schlimmer geworden, aber es würde mich nicht überraschen, wenn du auch irgendwelche.
Nee, du hast immer Technical Debt, na klar. Also, wenn
ja,
du irgendwas
nee.
Vor drei
also,
Jahren
es ist auch
gemacht
kein
hast.
Kein neues Problem. Es ist halt einfacher geworden, Technical Debt aufzubauen, weil es halt super easy ist, irgendwie mit NPM zu sagen: Ja, gib mir diese 10.000 Pakete, wo ich keine Ahnung habe, wie die zusammenpassen.
Ja. Jetzt funktionieren ja, die gerade, aber in einer Woche später, nachdem du es irgendwas updaten musst wegen Security Shit.
Genau. Aber es ist ein bisschen ein anderes Problem als Defect.
Was ist mit Security? Wie würdest du Security-Probleme tracken? Sind die denn auch ein Defect an der Stelle? Die macht ja jetzt quasi niemanden glücklicher oder so, wenn du das gelöst hast. Wie würde das da reinpassen? Ich habe da jetzt irgendwie nur so ein Blatt Papier gesehen, aber ich konnte auch nicht so lesen, ob es da irgendwelche Workarounds für diesen Bug gibt, aber also ja, weiß nicht genau. Security-Sachen sind jetzt auch irgendwas, was schon eher modern ist als Problem. Gab es bestimmt, gab es natürlich früher auch schon, aber so aktiv getrackt wird das, glaube ich, auch noch nicht so lang.
Ja, das, aber ja, weiß ich nicht, ob das ist das ein Defekt? Vielleicht.
Je nachdem, wie du den verwaltest in deiner Firma, würde ich jetzt sagen. Und
ja, das kommt halt auch. Das ist halt super, super Definitionssache, was es ist. Ja, kannst sich auch gut drüber streiten, ob das jetzt irgendwie ein Change Request ist oder ob das ein Security Incident ist oder ob das ein Defect ist. Schlussendlich
ja, glaube ich. Incident ist es ja noch nicht. Wenn du quasi eine veraltete Library verwendest, die theoretisch angreifbar ist, dann ist ja noch kein Incident.
Vermutlich nicht, aber ja.
Also weiß nicht genau.
Also
vielleicht.
Ja, schlussendlich musst du das, glaube ich, einfach für dein Produkt, für dein Projekt halt hingehen und definieren, wie willst du was handhaben. Und genau, Security gehört da sicher rein, Technical Debt gehört da sicher rein. Und ich denke, du kannst da natürlich hingehen und du sagen, ja, das ist halt alles irgendwie, ich mache hier einfach ein großes Backlog und ich unterscheide da nicht groß. Und ja, es kommt sicher auch auf den Kontext drauf an und auf wie groß das Projekt ist, wie viele Leute arbeiten daran, wie viele Leute benutzen deine Software und so, wie krass du das managen musst oder nicht. Und ich denke, im einfachsten Fall, ja, kannst du schon einfach so ein Textfile mit einer Liste machen und da geht dann halt einfach alles rein und that's that. Aber da sind wir halt auch wieder bei was sind deine Ziele, was für Probleme willst du lösen? Und dann kannst du das messen und dann kannst du deinen Prozess so designen, dass du das auch sehen kannst. Das ist halt auch passiert.
Ja. Na gut.
Genau.
Machen wir weiter. Ah, genau. Ich habe noch aus dem letzten Mal mitgezogen, das hatte ich nämlich schon davor sortiert, und zwar Insane and Fun Facts about SQLite. Das ist ein wunderbarer Blogpost, der so ein paar Sachen, die schon richtig krass sind, über SQLite zusammenfasst. Natürlich so Sachen, die man sich schon fast denken könnte, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber dass SQLite quasi die am meisten verwendete Datenbank von allen Datenbanken ist, weil sie quasi überall da ist und überall auf allen Geräten immer in der Verwendung ist. Und zum Beispiel, dass es von nur 3 Leuten maintained wird, quasi diese eine, was sagen Sie, eine Trillion, der 1 Trillion ist, 100, was ist denn, eine Million Deployments, wird von 3 Leuten quasi die Software maintained. Ein bisschen so wie dieses wunderbare Konstrukt von XKCD, wo dieser eine
Typ, der thanklessly
maintains the single library, genau. Aber hier sind es immerhin 3 Leute, ja, das ist ja auch schon ganz cool. Genau, sie lassen auch keine outside contributions zu, also die machen es quasi selber. So, dass die sagen so, du kannst schon sagen, dass wir was ändern sollen, aber es interessiert uns einen Scheißdreck. Da steht eine Firma dahinter und es gibt ein paar sehr, sehr verrückte Sachen, die quasi mit SQLite kommen, dass es funktioniert. Zum Beispiel auch, dass die SQLite Test Suite proprietär ist, aber die SQLite Datenbank selber nicht. Also es ist
okay. Weird. Ja, okay. Interessant. Muss ich auch mal durchlesen. Genau. Also, ja.
Sehr, sehr, sehr verrückt einfach, ja.
Hätte ich jetzt auch alles nicht gedacht. Krass.
Genau, also es ist
durchlesen. Fun Facts. Insane and
genau.
Fun Facts.
Genau, Insane and Fun Facts, genau.
Dann hast du uns noch was von der letzten FOSDEM mitgebracht.
Genau, und zwar die FOSDEM ist gerade gewesen, glaube ich, vor ein paar Tagen.
Ja.
Genau, ja, und da gibt es ein Talk von Lennart Pöttering, der über die letzten 14 Jahre von SystemD redet.
Krass, und schon so lange.
Tja, so schnell geht's. Und alle Leute lieben SystemD, deswegen ist quasi nur eine gute Sache. Und es ist von Lennart, also er ist ein relativ guter Sprecher einfach. Kann man sich reinziehen. Er hat, glaube ich, noch 2 andere Talks gemacht. Über
also ist jetzt eher ein Video statt ein Lesefu, aber ja, okay.
Ja, so ist es halt manchmal. Das haben wir schon hier
so. Kann man nichts machen. Videos lesen.
Kann man nichts machen.
Kann man nichts machen.
Video, schreibe ich dahinter und dann ist okay.
Ja,
Videofu.
Sehr schön. Okay,
das war quasi das. FOSDEM war, ich glaube, bei uns war keiner auf der FOSDEM, oder?
Nee, ich wollte, aber da ich vorher so lange krank war, war das dann einfach nicht drin bei mir. Ja. Ich nehme es mir aber fest für nächstes Jahr vor, weil ich hatte den Plan, aber er wurde durchkreuzt und mal gucken, ob das nächstes Jahr dann wenigstens wieder klappt.
Kreuz an der richtigen Stelle machen musst du.
Ja, genau, kein Hakenkreuz machen, genau.
Ist korrekt.
Kommen wir zu den Picks. Picks, Picks, Picks. Wer macht den Pick-Starter?
Picks, Picks, Picks. Let's go.
Dark Eyes.
Dark Eyes. Benutzen wir zum Stream. Funktioniert meistens ganz gut. Gibt eine neue Version, habe ich herausgefunden, habe ich gesehen.
Was gibt es? Das Ding ist doch schon seit 100 Jahren fertig.
Ja, aber es gibt, also mit neuen Compilern haben sich halt Dinge geändert und ich habe am Anfang aus Versehen halt die 1.4 runtergeladen. Auf der Webseite steht, Fun Fact, auch immer noch die 1.4.
Fun Fact.
Aber es gibt dieses Repository, was ein bisschen unhinged ist, weil es ist irgendwie das, da gibt es so ein Folder GUI und dann Website und dann gibt es ein Folder Dark Eyes und wenn man da reinklickt, dann sieht man da Branches, Tags und Trunk. Also es ist irgendwelches SVN-Zeug einfach mal in so ein Git kopiert worden, aber I guess the good news ist, es gibt da es wird da noch so semi, na, ich würde es nicht aktiv sagen, aber es ist noch maintained. Das ist
jemand schön. Hat was vor 8 Monaten geändert, ja.
Ja, genau. Also der Raphael 2K wahrscheinlich. Der
vermutlich, ja. Von denen. Und ich glaube, Leute, es gibt auch irgendwie Pull-Requests und so und die werden gelegentlich auch gemerged und so. Also
es gibt gerade einen Pull-Request. Das ist schon okay.
Ja, Aber es,
genau.
Es gibt auch.
Es gibt, genau, das ist auch nice. Bei den Releases gibt es zwei Releases, nämlich das 1.5 und das 1.4. Und bei Dark Eyes Release 1.4 steht einfach nur Many Fixes since 1.3.
Ja.
Das ist quasi das Hauptding.
Fertig.
Das ist nice. Ja. Especially Shoutcast and Icecast 2 Issues. Ist doch nice.
Ja.
Genau, und da gibt es jetzt halt die 1.5 und die 1.5 kompiliert halt viel besser auf modernen Compilern und halt irgendwie experimental
seit Juni 24.
Ja, was weiß ich? Ich habe das jetzt, keine Ahnung,
was
Jahre nicht mehr
angeschaut. Glücklich, dass du das hast, einfach, ja.
Genau.
Ja, und sehr ich habe jetzt das in mein Dingens, in mein Ansible reingepackt und das kompiliert ist in meinem Ansible.
Du musst es noch von Hand kompilieren, ja.
Und fertig. Ja, ich meine, du kompilierst es auch von Hand.
Das, nee, ich lasse das von Hand kompilieren.
Ja.
Ja, ich jetzt auch.
Ansible ist ja, ich weiß gar nicht, wo das gerade herkommt. Also,
das ist ja same. Ob das ein Nix oder ein Ansible ist, ist halt irgendjemand kompiliert es halt.
Gar keinen. Na, ich glaube schon ein bisschen Unterschied. Ich glaube, Dark Eyes kommt bei mir einfach direkt aus Nix-Package. Also ich mache Nix damit. Ich sage einfach nur, ich will es haben. Ich sage hier DevShells, Packages, Dark Eyes und dann ist es da. Und
ja, du hast einen Binary Cache geschenkt.
Ja, aber mit Ansible machst du ja aber echte Sachen und dann sagst du hier, weiß nicht genau, wirfst du dann dieses Makefile an oder so?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das normalerweise funktioniert. Ja, das dann.
Nix macht das ja auch. Also ja, bei Nix muss es ja auch
jemand
bauen.
Also ja, ich meine, alle Distributionen machen das schon irgendwie, aber wenn du das wirklich von Hand machst, ist ja schon noch was anderes, als wenn du quasi eine Prozedur dahinter hast, die einfach dir den Output am Ende gibt, ohne dass du darüber nachdenken musst. Ist ja genau, da könntest du ja auch sagen, so ja, wenn ich apt-install mache, dann ist ja wie kompilieren, weil das irgendjemand anders mal für mich gemacht hat, das stimmt ja auch
nicht. Ja, also, ja, doch.
Ich bin nicht auf deiner Seite.
Also,
ja, es wurde von mal irgendjemand kompiliert, aber es ist ein Unterschied, das komplett von Hand zu machen, wie so Hand am Arm oder irgendwie in einem Ansible-Skript.
Ja, aber ich mag's ja, also
Make oder so. Also, ja, oder wie installierst du bei dir Dark Eyes?
Make and Stop?
Oh fuck, jetzt genau das ja.
Aber ich mag das ja nicht. Ich mag das ja nicht mehr. Ansible macht das jetzt für mich.
Ja,
okay, aber jemand, was hat denn das für Abhängigkeiten, damit das funktioniert?
GCC?
Das waren zwei Fragezeichen schon, ja. Make und GCC vielleicht.
Nee, das siehst du ja im Ansible. Also, was hat es im Nix für
damit der MP3s kann?
Ja,
Lame Devil?
Vielleicht?
Nee, sicher.
Er sagt dir, ja. Du brauchst noch OcVorbis und ACC, damit er die auch kann. Und ACC Plus. Und das hast du einfach.
Ach, ACC haben wir doch heute, hatten wir doch heute schon. Das macht keiner mehr.
Das kompilieren wir nicht mit rein.
Aber Pulsaudio willst du auch.
Doch, Ock willst du haben und MP3 willst du auch haben.
Ja, aber ich stream nicht
Ock.
Ja, so.
Okay, also, nee, keine Ahnung. Ich finde Ansible und.
Ja, du machst nix. Ist ja gut.
Immer nix.
Ja, du machst nix.
Package Build wäre auch in Ordnung gewesen.
Ja. Nee. Okay.
Ja, hast du wenigstens die Abhängigkeiten definiert, Mann. Wenn du irgendwo nur Make Install machst, weißt du nicht, was du dafür brauchst, damit der Shit
nee,
überhaupt
ist ja oben, ist. Steht ja oben drin. Steht ja, du hast halt eine Liste mit Abhängigkeiten, gleich wie bei Nix. Okay. Also,
hast du die da mit drin dann?
Ja.
Oder?
Natürlich ist dann mein Ansible. Doch, da oben gibt's.
Zeig dir jetzt mal dein Ansible-Skript her hier.
Hat er doch verlinkt.
Ihr klickt halt drauf.
Ist verlinkt.
Was weiß
im
ich
Blog,
hab doch keine.
Hab ich gesehen.
Kann doch nicht klicken.
Natürlich ist
ja,
verlinkt.
Du liest dir das Ansible-Skript durch und ich.
Ey, das ist ein fucking Blogpost und da sind nur zwei Zeilen drin.
Ja, und dann klickst du auf den Link und dann bist du beim Ansible.
Okay.
Ja.
Become was.
Or you can use the Ansible Playbook I created for it. Und dann klickst du da drauf und dann bist du beim Ansible. Schaust du dir an, da ist die
Audio-Link brauchst du anscheinend.
Ja, hab ich ja
aber
gesagt.
Was mit OcVorbis jetzt? Komplizierst du
ja, hab ich gesagt,
Vorbis,
hab ich nicht gebaut, brauch ich nicht. Weil ich stream ja nur MP3.
Okay. Ich mache jetzt mal weiter.
Mach mal weiter, Ingo.
Ja, weil sonst kommen wir.
Komplett verrückt.
Ich muss langsam schlafen gehen hier, Leute. Also, Im Januar kam eine neue Radetuck-Sendung raus. Ich war im Dezember am CERN auf der Cephalocon. Wir reden darüber. Ich führe ein Gespräch mit Ansgar. Da geht es auch um S3. Er arbeitet bei Hetzner, was da gerade so abgeht. Wir reden über Juice FS, was ich jetzt auch einsetze, und viele schöne andere Sachen. Dann habe ich noch ein Interview über Microsoft geführt und eins über Cephbox. Die sind beide in Englisch, könnt ihr euch anhören. Also alles geht um Ceph in der letzten Radiotux-Sendung vom Januar. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, macht das unbedingt, weil coole Geschichte, macht Spaß, lustige Sendung. Ja, auf jeden Fall ein Hörbefehl. Hätte auch ein Lesefugel kommt. Ja, genau, hätte auch ein Lesefugel
dem Befehl.
Folgt dem Befehl, insbesondere wenn euch Ceph interessiert, weil ich mache das gerne und das ist irgendwie ein cooles Open-Source-Storage-System. Unbedingt machen. Gut, dann Chemnitzer Linux-Tage sind bald. War, glaube ich, auch ein Pick von Markus, aber den kann ich teilen. Da versuche ich tatsächlich auch wieder hinzugehen. War ich auch schon lange nicht mehr auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Die sind am 22. und 23. März. Und genau das
Vortragsprogramm
in Chemnitz, haha, die Chemnitzer Linux-Tage.
Aber wo denn da?
Ja, an der Uni, da wo sie immer sind.
Ja, was weiß ich, wo die
Chemnitzer sind. Ja, wenn man in Chemnitz schon mal auf den Chemnitzer Linux-Tagen war, weiß man, wo die sind.
Die haben ja, wenn man da schon mal war, dann findet man wieder hin.
Ja, genau. Genau, so sieht's aus. Das Vortragsprogramm ist veröffentlicht, könnt ihr mal gucken, was es da so Schönes gibt. Und wie gesagt, mein Plan wäre, dieses Jahr da mal wieder hinzufahren, weil da war ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Und ja, freue mich schon, hoffe, dass das klappt. Und ansonsten, ihr könnt ja mal gerne auf das Vortragsprogramm klicken, vielleicht ist da auch was für euch dabei. So, dann haben wir Dragon Sweeper, das ist von Felix.
Genau, das habe ich ausgesucht, das ist ein Webgame, würde ich sagen. Ist quasi wie Minesweeper, nur mit einem Dungeon-Crawling-Element, was eigentlich ganz witzig macht. Und man kann einfach draufdrücken, aber ich kann jetzt gerade nicht draufdrücken, ist laut.
Okay. Also für die Freizeit oder wenn euch mal
Wieder
auf Arbeit zu langsam.
Genau, da wo man damals Minesweeper gespielt hat, kann man jetzt Dragon-Sweeper spielen.
Sehr schön. Coole Geschichte. So, Clang Build Analyzer.
Clang.
Das ist Clang oder Clang? Ich hätte jetzt auch gedacht, es heißt Clang.
Leute sagen, glaube ich, Clang. Wie auch immer, nicht der Punkt. Es gibt ja, also man kompiliert ja, wie wir vorher festgestellt haben, manchmal kompiliert man so Software.
Mit Ansible.
Leute machen das, habe ich gehört, auch beruflich.
Mit Ansible kompilieren.
Gerade wenn man so ein großes Projekt hat, was halt so ein bisschen länger kompiliert, wäre es ja manchmal interessant zu sehen, warum eigentlich? Warum, was kompiliert das so langsam? Und da gibt es dieses, da gibt es so ein Flag, was Time Trace heißt. Da kannst du beim Kompilieren, kannst du sagen, mit F Time Trace. Und das geht bei GCC und Clang. Und wenn man das bei Clang macht, dann fällt hinten für jedes, ich glaube für jede Translation Unit fällt da so ein JSON-File raus. Und in diesem JSON-File sind dann so Daten drin, und das jedes dieser JSON-Files ist halt ziemlich groß und ein bisschen convoluted zu lesen. Und was man ja eigentlich einfach will, ist so ein bisschen eine Übersicht. Und das, was dieser Clang Build Analyzer macht, also man kann den starten, man kann seine Software mit diesem F-Time Trace bilden, dann kann man den stoppen, dann kann man so eine Analyse machen, und dann bekommt man so eine Übersicht und die sagt einem dann, welche Files haben am längsten, bei welchen File hat es am längsten gedauert, diese zu parsen? Wo hat es am längsten gedauert, den Code zu generieren? Welche Templates, die man so macht, haben am längsten gebraucht zu instanzieren? Welche Funktionen waren am langsamsten zu compilen? Was hat am längsten zum Kompilieren und Optimieren gebraucht? Welche Header brauchen halt ziemlich viel Zeit zu inkludieren? Und dann kann man halt schauen, ob das, kann man da schauen, wo seine Probleme sind im Bild, und kann das halt wirklich messen und halt improven.
Dann fixen noch.
Und dann am besten fixen, genau, und dann hoffentlich ein bisschen schnellerer Bild zu haben.
Sehr schön. Gut, dann sind wir schon am Ende dieser Sendung und ich starte jetzt noch einen Aufruf, zumindest für alle, die in Deutschland wohnen und uns hier zuhören. Geht wählen. Ja, wir haben demnächst Wahlen hier in Deutschland am 23. Februar. Vermutlich haben wir bis vorher nicht nochmal eine Sendung, von dem her müssen wir das jetzt machen. Benutzt den Wahlomat. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, was ihr wählen wollt, da könnt ihr schauen, wie die Positionen, also ihr kriegt, keine Ahnung, 30, 40 Positionen der Parteien vorgelegt und das, was die in ihrem Wahlprogramm schreiben, kann man dann mal so durchklicken und kriegt dann so eine Parteipräferenz raus. Man kann alle Parteien anklicken, man kann auch nur die anklicken, die zurzeit im Bundestag vertreten sind und dann ja, kann man schon mal abgleichen, ob die Parteien zu einem passen sozusagen. Bisschen besser ist vielleicht der Realomat. Da geht es wirklich darum, wie haben die Parteien dann abgestimmt. Also nicht nur das, was sie fordern, sondern auch das, was sie dann wirklich auch gemacht haben. Da werden also ein paar Abstimmungen der letzten Legislatur hingelegt, du kriegst die Frage formuliert und hinterher dann auch wieder wie beim Wahlomat, aber diesmal eben auf Basis der realen Abstimmungsergebnisse dann eine Parteipräferenz. Ansonsten lest euch den Blogartikel von Netzpolitik durch, die sich mal angeguckt haben, was in den Wahlprogrammen der Parteien über digitale Sachen stehen, oder guckt bei dem FSFE-Artikel, den ich verlinkt habe, nach, was die fordern, nämlich fordern wir oder sagen wir auch ganz oft Public Money, Public Code, dass Open Source, freie Software weiter finanziert wird, sicher, ne, dass wir mit dem Funds und alle und Agency und was auch immer wir da sozusagen auch geben, dass das besser wird, auch dass es vielleicht bei öffentlichen Vergaben dann wirklich Open Source zuerst kommt, solche ganzen Sachen, und das muss die nächste oder soll die nächste Bundesregierung machen, das sind die Forderungen dazu, kann man auch gucken, wie die einzelnen Parteien dazu stehen, und ansonsten ja, ich meine, im Endeffekt ist es mir egal, was ihr wählt. Ihr dürft bloß nicht die AfD wählen. Das können wir, glaube ich, nochmal sagen.
Nicht die Falschen wählen, genau.
Ja, und die Falschen sind in dem Fall die AfD. Deswegen habe ich hier nochmal afdne.de/Faktencheck.
Sind die verlinkt. Für die AfD oder gegen die AfD?
Wenn die AfDne heißen. Dreimal darfst du überlegen. Also ich meine, ich habe als Kommunalpolitiker mit der AfD genug zu tun und ich kann euch sagen, das macht keinen Spaß. Das sind wirklich Rassisten, man wird beleidigt unter der Gürtellinie. Also das ist nicht lustig, das sind keine netten Leute und die haben auch komische Positionen. Ich durfte letztens mit einem Bundestagsabgeordneten der AfD reden. Völlig faktenbefreit, hat überhaupt gar keine Ahnung, wovon er redet, aber man kommt auch mit Argumenten nicht durch. Es ist traurig zu sehen. Von dem her, also wie gesagt, wählt, was ihr wollt, aber nicht die AfD, weil das, sorry, geht gar nicht. Das wäre für unser Land nicht gut. Okay, das ist meine Rede zum Sonntag sozusagen. Auch wenn wir jetzt Hasskommentare kriegen, die löschen wir dann natürlich alle, weil das
genau,
ist mir...
Genau, weil wir die Presse sind.
Das ist mir dann egal. Ansonsten sind wir ja relativ tolerant, aber wie gesagt, das geht mir jetzt seit knapp einem Jahr ziemlich an die Nieren. Das macht einfach keinen Spaß.
So, ich habe auch noch eine Sache dazu, weil es relativ frisch ist, und zwar, es gibt einen Podcast, der heißt Quark Science Cops, den höre ich eigentlich ganz gerne. Es geht um so unwissenschaftlichen Unfug, der da quasi auseinandergenommen wird. Und jetzt gibt es einen neuen Podcast, die war gerade, weiß ich, die Woche, 9. Februar kam die raus, zu den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien, die da quasi sich aufgestellt haben. Und zwar halt da mit einem Fokus auf quasi so wissenschaftliche Themen und quasi wie sie dazu stehen und ob sie da irgendwelchen Quatsch erzählen. Und das ist auf jeden Fall ganz witzig.
Okay,
genau. Wenn ihr das jetzt noch nicht kennt,
ja, müsst ihr quasi ne? Quark Science Cops auf jeden Fall hören. Das ist sehr witzig. Und wie gesagt, gibt eine neue Folge.
Sehr schön. Genau. Wird abonniert und Wahlprogramme analysieren. Ja, wie gesagt, wir haben euch jetzt genug Links an die Hand gegeben. Macht den Wahlomat, Realomat, guckt und geht wählen, beziehungsweise wenn ihr an dem Tag nicht kommt, dann beantragt noch schnell Briefwahl oder geht vorher in eins der Briefwahllokale und wählt
vor Ort. Geht in eure Briefwahllokale.
Das geht. Ja, du kannst mit diesen Briefwahlunterlagen jetzt schon hingehen und wählen. Also wissen vielleicht auch nicht, du musst nicht diesen Briefwahlunterlagen nehmen und weiß ich nicht, zu Hause ankreuzen und dann wegschicken.
Ich habe gerade erzählt, ist irgendwie ein Quatsch.
Nein, das geht. Deswegen sage ich das ja. Du kannst deine Briefwahlunterlagen nehmen, zu einem Wahllokal gehen und die da vor Ort schon mal einschmeißen, damit auch sicher ist, dass sie dann an dem Tag
Briefwahl vor Ort
gezählt
nutzen.
Werden.
Ab dem 4. Februar geht es.
Ja.
In Stuttgart.
Ja.
Ah, da gibt's okay.
Auch in vielen anderen Städten geht das schon.
Okay, und du kannst auch quasi in die Bezirksämter bei uns gehen.
Genau. Kannst du machen.
Das ist ja komplett verrückt. Ich habe gedacht, quasi Briefwahl.
Ich erzähle Quatsch. Nein, ich erzähle keinen Quatsch.
Das Briefwahllokal ist deine Postfiliale.
Nein.
Okay.
Genau, ja cool. Kümmert euch
ja,
drum.
Ja gut, dann macht es so, wenn ihr da Bock habt, wenn ihr wählen gehen wollt, aber nicht, wenn alle gehen wollt, wenn ihr quasi edgy seid oder so. Könnt ihr
naja, oder man ist weg oder keine Ahnung. Es gibt immer mal einen Grund, warum man vielleicht verhindert ist. Von dem her.
Genau. Oder man möchte ihr habt keinen Briefkasten bei euch oder so.
Ja, genau.
Und, also das ist der Aufruf.
Oder wollt die paar, wie viel Cent kostet es den Steuerzahler? Müsst ihr sparen und dann lieber eine Schule dafür bauen lassen oder so? Könnt das auch direkt einwerfen. Ist cool.
Also ich weiß, hier geht's auch vor Ort. Selbst am Samstag kannst du hingehen.
Ja, das ist nice. Das ist besser als hier in Stuttgart. Ich glaube, da kannst du in der Woche hingehen. Ja, cool. Sehr, sehr cool.
Genau, also dann geht wählen, weil dann müssen wir nicht so viel über Politik reden. Wenn nicht alles so scheiße wäre, müssen wir nicht so viel über Politik reden.
Dann können wir mehr über Computer reden.
Nee, wir reden nicht noch mehr über Politik, hey.
Nein, wenn es schöne Themen sind. Ich habe ja kein Problem damit. Über
es
schöne
gibt keine
Themen
schöne Themen.
Doch, wenn Deutschland plötzlich sagt, sie pumpen irgendwie 100 Milliarden in
Öl
Open Source,
aus dem Boden oder was.
fände ich das total super. Das würde ein paar Probleme lösen. Aber ja, so weit sind wir halt noch nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
Jetzt du machst jetzt wieder hier alles negativ noch am Schluss. Wir wollten hier positiv aus der Sendung rausgehen.
Stimmt, wenn wir nächstes Mal positive Sachen aus der Politik haben, dann werden wir ganz bestimmt drüber reden.
Ja, so
ich glaube, wir werden
das
die nächste Woche nicht, also das nächste Mal nicht über Politik reden dann. Oder ever.
Ja. Na, vielleicht hat Europa ja bis dahin sein eigenes LLM und alles funktioniert und vielleicht hat das LLM ja für euch alle gewählt oder so.
Ja, wahrscheinlich
gucken
schon.
Mal.
Das ist ja eher gemäßigt da unterwegs.
So, und bis dahin habt ihr die ganzen Podcasts gehört, die wir verlinkt haben und ich habe vielleicht auch mein Juniper-Switch-Problem gelöst. Schauen wir mal.
Mhm. Klar, das wird sich direkt mit der nächsten Wahl lösen.
Genau, mit der Wahl meines Switch-Betriebssystems.
Vielleicht wählst du einen anderen Switch.
Ja, genau.
Musst du mal Juniper abwählen. Die sind
die
zu lange an der Macht
Wahl
schon.
Ja.
Juniper abwählen.
Ja.
Nice. So machen wir das. Also, dann war's das für unsere kleine feine Sendung der Ausgabe 353 oder 353. Wie gesagt, am 11. Februar haben wir aufgenommen. 12. wird es wahrscheinlich veröffentlicht und wir hören uns in so 2 Wochen wieder dann, zumindest in Deutschland, nach der Wahl in einer hoffentlich nicht ganz so kaputten Welt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Gerät.
Ja, ja. So war das so ähnlich.
Wir kriegen das nicht hin, Ingo. Da fehlt jetzt der Markus. Der kann das reparieren. Wir können das nicht reparieren.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.